um jetzt wirklich das an diesem Tag für diesen Wettkampf mit den Bedingungen umsetzen zu können, mit dieser Streckenlänge und so weiter. Da würde ich schon großen Wert darauf legen, dass die Leute eben in der Lage sind, das nicht nur abzuarbeiten und sich daran zu halten, sondern eben auch adaptiv zu sein.
Mal Real Talk. Bist du bei einem Lauf schon mal zu schnell gestartet und dann am Ende brutal eingebrochen? Oder andersrum, bist du im Race eher auf Nummer sicher gegangen und hast danach gedacht, ach, ich glaube, da wäre noch was gegangen. Falls ja, ist die gute Nachricht, beides können wir verhindern durch das richtige Pacing. Pacing ist die Schnittstelle zwischen Taktik auf der einen Seite und Körpergefühl auf der anderen. Und wie wir diese zwei Seiten der Medaille in Einklang bringen, ist Thema dieser Folge. Als Experten habe ich dafür wieder Dr. Oliver Quittmann von der Sporthochschule Köln an meiner Seite. Neben seiner Forschung und wissenschaftlichen Aufklärungsarbeit ist er selbst auch jahrelanger Läufer und kennt die Tücken des Pacings aus erster Hand. In der Folge erfährst du, welche internen und externen Einflüsse dein Pacingverhalten beeinflussen und warum manchmal auf unser Körpergefühl mehr Verlass ist als auf die Laufuhr. Olli stellt uns verschiedene Pacing-Strategien vor, wie die U- oder die J-Form und gibt je nach Strecke, Distanz und Pacing-Typ seine wissenschaftliche Empfehlung. Außerdem gibt es Tipps, wie du dein Pacing-Gefühl schulst, um am Ende im Race die richtige Entscheidung zu treffen. Hier spricht Elliot von Achilles Running und jetzt viel Spaß mit Olli und der Folge. Olli, schön, dass du wieder da bist und mir ein weiteres Mal Frage und Antwort stehst hier im Achilles Running Podcast. Willkommen zurück. Wie geht's dir?
Ja, danke schön. Ich freue mich sehr über die mittlerweile vierte Einladung, dass ich wieder hier sein darf. Mir geht's gut. Ich bin noch ein bisschen ausgenockt so von den letzten Wochen, weil da echt sehr viele Termine und sehr viele Sachen anstanden. Ja. Umso mehr habe ich mich gefreut über die Einladung, dass wir jetzt in Ruhe sprechen können über Pacing und ja, ist immer wieder schön, hier zu Gast zu sein und mit dir über die Themen zu quatschen.
Ja, gleichfalls kann ich nur zurückgeben. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast in allem, was so nebenbei abgeht bei dir. Ist ja auch nicht selbstverständlich, deshalb danke an der Stelle. Und bei dir geht ja viel ab. Ich habe gesehen, du warst zwischenzeitlich im Fernsehen, durftest Interviews geben. Dann habe ich dich auch kürzlich in diesem Walk and Talk-Format, wenn ich mich genau richtig erinnere, gesehen. Also da hast du ja auch einige Projekte am Start. Erzähl mal, was hast du da gerade so alles am Laufen?
Ja, also ich weiß auch nicht, wie das klappt. Der Tag hat ja nur 24 Stunden. Ich könnte demnächst auf jeden Fall ein bisschen Schlaf noch nachholen. Aber ja, ich hatte auch schöne Dinge. Ich habe tatsächlich das meiste eher weniger vor der Kamera verbracht, sondern mehr so am Schreibtisch und schreibend, weil ich jetzt gerade so in den letzten Zügen meiner Habilitation bin. Das ist dann ja nochmal wie so eine Promotion, nur mit etwas mehr Papern, die dann hinterher dazu führen, dass man eine Urkunde bekommt, um sich auf Professuren besser bewerben zu können, also dass man eine Lehrbefähigung nachweisen kann. Das hat sehr viel Zeit gekostet und da habe ich immer mal wieder so diesen Wissenschaftskommunikationsausgleich gebraucht. Und das war viel auch zufällig. Also wir kriegen ja von der Sporthochschule auch viele Anfragen. Und da gab es dann, als Adasachi seine 600 Kilometer gelaufen ist, dann auch die Anfrage, Ultramarathon, was braucht es eigentlich dafür? Ist das gesund, in Anführungszeichen? Mhm. Und da ging es natürlich so in dieser Ultramarathon-Bereich viel darum. Und da habe ich dann auch mal was zu erzählt in der Servicezeit. Also es war jetzt nicht so was Servicezeit oder auf jeden Fall, ja, im Fernsehen klingt immer so groß. Ja, kurzes Interview. Und ja, Walk and Talk ist ja so ein neues Format von einer Kollegin von mir, die ich aus dem Science Slam kenne, cool, mit der ich auch schon zusammen aufgetreten bin bei den Westdeutschen Meisterschaften. Sie ist letztes Jahr Science Slam Meisterin geworden, deutsche Meisterin. Und sie hat dieses Format ins Leben gerufen und hat mich als ersten Gast dann eingeladen, wo sie halt im Grunde während des Spazierengehens mit Leuten ins Gespräch geht, aber auch mit den Leuten, die dann mit auf diese Reise gehen. Und das war auch vom Setup her sehr, sehr spannend, weil sie dann auch halt Video und Audio, und ich bin ja auch so ein technischer Fan. Ja. Und da habe ich sofort gesagt, das klingt so verrückt, bin ich sofort dabei, und hat auch gut funktioniert.
Ja, Ja, super cool. Also ich habe die Ausschnitte gesehen und war, also ich finde das Modell natürlich ganz, ganz cool. Ich frage mich, ob man das sowas auch beim Laufen machen könnte. Wäre wahrscheinlich nochmal durchaus komplizierter.
Advanced dann.
Richtig. Das wäre dann die next step, die nächste Stufe. Da müsste man natürlich auch dann ein sehr gutes Steady Pace haben. Müsste man sehr gut pacen. Stichwort, dass man da nicht schnell außer Puste ist und dann ja die letzten Kilometer sich gar nicht mehr unterhält. Also stelle ich mir auch herausfordernd vor.
Also wenn ich mal in Berlin bin, dann machen wir einfach einen Run and Talk.
Oh, wow.
Und dann überlegen wir, wie das klappt.
Ja, klingt wie eine coole Idee. Schauen wir mal, da nehmen wir dann auf jeden Fall die Community auch mit, wenn das mal zustande kommen sollte. Ja.
Gerne.
Ja, umso schöner, dass du jetzt hier bist. Du hast schon angeteasert, wir sprechen heute über die Kunst des Pacings. Das ist nämlich, wie ich finde, wirklich eine eigene Kunstform für sich. Ich würde auch sagen, dass ich sie, naja, vielleicht jetzt auch noch nicht zu 100% gemeistert habe. Ich lasse mich nämlich zum Beispiel beim Start und auch beim Endspurt, beim Rennen auch manchmal ganz schön mitreißen. Nicht immer auch so bewusst, ne? Das passiert dann einfach. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also du bist ja jetzt auch schon dein Marathon vor kurzem, also nicht vor kurzem, ist jetzt auch schon ein bisschen her, ne? Aber du hattest dein Marathon-Debüt. Ansonsten fällt es dir generell leicht, dich strikt an so Pacing-Strategien zu halten, die du vorher festgelegt hast? Oder gehen manchmal auch die Pferde mit dir durch, wie mit so vielen von uns wahrscheinlich?
Also auch wenn man sich irgendwie wissenschaftlich damit auseinandersetzt und Studien kennt, egal ob es jetzt Pacing, Training oder so ist, man ist halt vor der Realität auch nicht gefeit. Also ich kenne das genauso. Mir würden immer wieder Beispiele einfallen, die ich dann auch den Studierenden dann immer erzählen kann, von Dingen, wo es halt nicht geklappt hat oder wo irgendwie meine Pacing-Erwartungen dann doch zu ambitioniert waren. Und gleichzeitig gibt es aber auch Beispiele, wo ich mich hab hinreißen lassen und es dann auch gut funktioniert hat. Also wo ich dann mal nicht den Kopf eingeschaltet habe. Also meine bisherige 5-Kilometer-Bestleistung, das war ohne gezieltes Training und auch ohne dieses, oh, ich will jetzt unbedingt diese Zeit, sondern einfach mit den Jungs mitgelaufen und dann irgendwie dran geblieben. Also cool. Von daher, es kann mal so oder mal so gehen, aber Pacing ist halt so eine ganz eigene Kunstform, die halt sehr viele Einflussfaktoren mitbringt und wo man, glaube ich, ganz in Ruhe die nach und nach sich einmal anschauen muss, ja, um dann hinterher vielleicht auch im Training oder im Wettkampf dann auch besser entscheiden zu können, wie ich das dann mache. Aber ja, ich kenne einige Beispiele, wo die Pferde mit mir durchgegangen sind.
Okay, gut, dann sind natürlich auch WissenschaftlerInnen nicht davor gefeit. Ich bin schon gespannt, inwieweit wir das heute dann aufschlüsseln können, da auch ein bisschen Tipps den Leuten geben können, wenn es ihnen auch so geht, dass vielleicht das, was sie sich da im Plan zurechtgelegt haben, nicht immer so die Realität dann widerspiegelt. Wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Vielleicht erstmal ganz grundlegend vorab, um den Leuten auch nochmal so die Wichtigkeit des Themas vorzuführen. Wie viel würdest du sagen, macht denn das Pacing im Race dann am Ende aus? Also ein gut gewähltes Pacing. Wie viel Prozent kann ich damit rausholen am Ende? Also, oder wie viel macht das im Endergebnis aus, wenn ich es richtig mache, aber natürlich auch, wenn ich es versaue?
Ja, also das ist immer so eine sehr nachvollziehbare Frage, aber in Prozent ist das ganz, ganz schwer zu sagen, weil Pacing halt von sehr vielen Sachen beeinflusst wird, von Strecke zu Strecke sehr unterschiedlich ausfällt. Und deswegen kann man das auf Prozentwerte wahrscheinlich gar nicht so richtig runterbrechen, weil Pacing kann ja der Endspurt sein, meistens so über die letzten, weiß ich nicht, 500 Meter, 200 Meter, 100 Meter oder 50. Das wird wahrscheinlich für die Endzeit einfach aufgrund der kürzeren Strecke nicht mehr so viel ausmachen. Das heißt, ich kann durch so einen Endspurt vielleicht platzierungsmäßig durchaus noch mich nach vorne arbeiten, aber da wird die Zeit jetzt nicht extrem gedrückt. Da muss ich schon im Vorfeld was machen, und um da eben eine gute Zeit rauszuholen. Aber gerade würde ich sagen, am Anfang eines Wettkampfes, aber da kommt es auch wieder darauf an, was das für einer ist, kann das schon ausschlaggebend dafür sein, in welche Richtung man geht. Ne? Man sagt ja so gerne, man kann vielleicht mit einem schlechten Einstieg, kann man sich eigentlich nur dann schaden und kann jetzt nicht was rausholen. Von daher würde ich schon sagen, dass das nicht unerheblich ist. Aber die Sachen, die wir auch schon besprochen haben, Physiologie, Training, Wochenkilometer, Longruns, das spielt da alles mit rein. Aber letztendlich, um dann das, was ich mir mühsam erarbeitet habe, über Monate oder sogar Jahre, dann im besten Sinne des Wortes auf die Straße zu bringen, da kann es schon sinnvoll sein, dann auch zu überlegen, vielleicht auch im Training schon, mit welchem Pace bin ich realistisch unterwegs. Und am Ende muss man dann am Wettkampftag selber immer noch mal gucken, wo die Reise hingehen könnte und auch Entscheidungen treffen, die vielleicht auch riskant wirken am Anfang. Und das ist ja auch ein ständiges Wechselspiel. Von daher, ich kann dir keine Prozentzahl sagen, aber ich würde schon sagen, dass man mit einem sehr nicht so optimalen Pacing sich schon vielleicht die ein oder andere Bestzeit runterregulieren kann, aber anders eben auch vielleicht noch was rausholen kann.
Ja. Ja, sehe ich auch so. Also man hört ja auch immer wieder von diesem zu schnellen Start, der einem am Ende dann die Luft aus den Segeln genommen hat. Auch gerade beim Marathon ja auch ganz gefährlich, da dann einfach drauf loszurennen. Ne, darüber werden wir ja sicherlich auch im Laufe des Gesprächs, darüber werden wir sicherlich sprechen, bei welcher Distanz vielleicht auch das falsche Pacing mehr ausmacht als auf anderen Distanzen und wo es vielleicht auch kritisch wird und wo welche Pacing-Strategie am idealsten am Ende dann ist. Da bin ich schon ganz gespannt, dann auch auf die einzelnen Distanzen einzugehen. Ich finde, das Spannende am Pacing ist halt irgendwie, dass es so wie so eine akute Maßnahme zur Bestzeit wirkt, ne? Weil all das andere, so VO2 Max und all diese so, ne, die Durability, viele Größen und Parameter und so, über die wir auch schon gesprochen haben, das baut sich halt langsam auf. Das baut sich konstant im Laufe der Wochen, vielleicht auch Monate des Trainings auf. Aber das Pacing, also das ist dann so eine Sache, da könnte man, wenn man falsch handelt, dann wirklich das Rad oder was nicht das Rad, aber so ne, die Waage dann in die eine oder andere Richtung sehr akut verändern, weil es ja dann wirklich am Racetag erst so richtig aktuell wird. Aber vielleicht ist das auch falsch gedacht. Vielleicht kann man auch schon vorab mit dem Pacing arbeiten und da auch Pacing-Training zum Beispiel machen. Was es da für Tipps gibt, da werden wir ja sicherlich gleich noch reinschauen. Was aber auch super spannend ist, ist natürlich, dass es so Physiologie und Performance miteinander vereint. Also wir haben einmal die Theorie, über die wir jetzt gleich sprechen werden, aber wir haben auch die Praxis. Was würdest du sagen, warum ist Pacing da irgendwie auch so eine sehr einzigartige, naja, Größe ist das falsche Wort, aber ein einzigartiges Thema?
Ja, also mich fasziniert das Thema Pacing vor allen Dingen deshalb, weil, wie du schon sagst, man hat irgendwie was, wo man auch aus der Athleten-Läuferinnen-Sicht andocken kann. Ne? Also wir sehen ja unseren Pace, wir sehen auch unseren Pacing-Verlauf, wenn wir auf Stopp drücken, auf der Ziellinie natürlich immer. Nicht einfach durchlaufen und das Rennen genießen, man muss erstmal die Zeit richtig stoppen. Dann können wir ja direkt unser Pacing-Verhalten sehen. Wir sehen die Durchschnittskilometer. Wir haben da eine Analyse entsprechend. Es gibt ja auch schon Ideen davon, dass auf der Uhr so eine Anzeige runterläuft, wie so eine Batterie, ne, Stamina zum Beispiel, ne, wie jetzt gerade das Pacing ist. Das heißt, das ist etwas, das hat mit unserer Lebensrealität oft mehr zu tun als jetzt irgendwie Laktat oder VO2 Max, was man kennt und was auch wichtig ist, aber was man jetzt nicht so zugänglich hat. Aber gleichzeitig gehen wir halt sehr, sehr stark davon aus, und das sind auch so die neueren Studien, die so in diese Richtung gehen, wo wir auch was zu geforscht haben, dass es da schon so eine gewisse Interaktion gibt zwischen der Physiologie, die halt auch im Rennen passiert. Da passieren ja wahnsinnig viele Prozesse, Entscheidungsprozesse des Gehirns. Und in der Muskulatur oder in den Gefäßen passieren natürlich auch viele Dinge. Und das muss alles irgendwie zusammengebracht werden und führt dann dazu, dass wir halt dann am Ende dieses Konstrukt haben, diese Pace-Veränderungen haben. Und ja, das macht das Ganze so spannend. Und oft wird das oder wurde in den letzten Jahren dieses Pacing-Verhalten vernachlässigt. Wir haben viele Leistungstests gemacht, wo es einfach darum ging, ja, wie viel Strecke schaffst du in der Zeit? Also Time Trials, indem du halt ne, eine feste Strecke hast und dann die Zeit versuchst zu drücken oder in einer festen Zeit eine möglichst lange Strecke zu absolvieren. Aber wie das dahin kommt, wie ist der Weg dahin und wie habe ich mir das Rennen eingeteilt? Das war auch aus meiner Trainersicht habe ich ja auch im Parabereich zwei Athletinnen und Athleten betreuen dürfen. Das fand ich immer auch super spannend, weil man dann auch direkt überlegen konnte, ja, wie machen wir es vielleicht beim nächsten Mal? Wie hat sich das für dich angefühlt? Und ja, das macht es komplex, aber gleichzeitig auch halt extrem spannend.
Hm. Würdest du denn sagen, dass die Wissenschaft jetzt auch da einen neuen Fokus hat? Also, weil du meintest gerade, es wurde in den letzten Jahren auch zum Teil vernachlässigt. Ist da jetzt mehr Bewusstsein entstanden?
Ich würde nicht sagen, dass Pacing jetzt eine besonders neue Sache ist. Also die wurde auch schon vor Jahrzehnten beforscht und auch Modelle entwickelt, ne, wie man sich das erklären kann. Ne, dann, wenn wir uns an irgendwas, wenn wir nicht wissen, woher das kommt oder uns das versuchen, erklären zu wollen, dann sind wir in der Wissenschaft ja immer sehr dabei, ja, wir müssen Modelle entwickeln, um das dann erklären zu können, die das Ganze dann vereinfacht darstellen. Und da gibt es auch schon länger solche Ideen. Aber ich würde sagen, so diese Schnittstelle zwischen Pacing und Physiologie, um so vielleicht auch individualisierter Pacing-Empfehlungen zu geben. Ne? Also das, was wir eigentlich schon besprochen haben. Ne? Wir haben ja viel über Leistungsdiagnostik gesprochen, mit VOC Max, mit anderen Größen, mit Durability. Und wenn wir das alles zusammennehmen, dann können wir vielleicht auch nicht nur individuelle Vorhersagen machen für die Durchschnittsleistung, sondern vielleicht auch Ideen, welche Pacing-Varianten für die eine oder die andere Person besser wären. Und das, würde ich sagen, ist erst so in den letzten Jahren so richtig mehr aufgekommen und ist sicherlich eine spannende Sache, warum wir eben einen Übertrag haben von Leistungsdiagnostik auf die Straße.
Ja. Total, ja, da bin ich schon gespannt, jetzt wirklich mit dir einzusteigen. Du hast jetzt schon Modelle angesprochen, lass uns doch da gleich mal bleiben. Ich habe bei meinen Recherchen auch gemerkt, dass vieles vom Pacing gar nicht so bewusst abläuft, wie wir eigentlich denken. Also es war so zum Teil mein Takeaway, dass man vielleicht in dem Moment eine Pacing-Strategie XY sich vornimmt und ja, dann dem aber nicht so ganz folgt, aber das nicht so ganz vielleicht dann auch, ne, sich selber bewusst macht, woran liegt denn das eigentlich? Warum werde ich jetzt hier schneller? Warum werde ich da langsamer? Sind das wirklich so bewusste Entscheidungen, die ich da treffe? Wie spielt auch das Körpergefühl in das Ganze mit rein? Das ist ja auch ein ganz großer Punkt, dass man sich dann manchmal eben ja besser oder schlechter in Anführungszeichen fühlt. Aber was dahinter steckt, das ist natürlich ganz spannend, weil da gibt es ja auch Theorien, ne?
Mhm. Ja, du sprichst mit Sicherheit, dass antizipatorische Feedback-Modell von Ross Tucker an, richtig?
Ja.
Sehr gut. Ja, also erstmal muss man sagen, bin ich ein riesen Fan von diesem Modell, weil ich finde, also Modelle sind ja immer falsch, aber manche helfen. Das ist ja so ein berühmter Satz. Aber dieses Modell, finde ich, macht ganz schön klar, was alles so da reingeht und wie auch Dinge, die ich vor dem Rennen mache, das Pacing im Rennen dann verändern können. Und da versuche ich jetzt mal, das klingt ja erstmal so antizipatorisches Feedback-Modell. So
ein bisschen sperrig.
Ja, sperrig, aber man kann es eigentlich sehr, sehr schön in die Einzelteile zerlegen. Und ich versuche das jetzt mal so anschaulich wie möglich zu machen. Ich habe gleich auch noch ein, zwei Beispiele. Der Name sagt eigentlich schon, welche Anteile es darin gibt. Es gibt einen antizipatorischen Anteil, also das, was wir im Vorfeld uns so als Ideen haben, so einen Entwurf vielleicht oder halt Vorbedingungen, die vorliegen. Und es gibt diese Feedback-Komponente, die ich persönlich noch ein bisschen spannender finde, weil da eben die Prozesse, die während des Rennens im Körper passieren, auf das zurückwirken. Das heißt, wir können auf jeden Fall eine Sache auch vor dem Rennen schon sehr, sehr gut beeinflussen, nämlich zu überlegen, wie viele Erfahrungswerte habe ich. Das heißt, die Idee dieses Modells ist, dass bevor das Rennen losgeht, das Gehirn als entscheidende Größe unseres Körpers, was eben viele bewusste und unbewusste Prozesse regelt, habe ich bestimmte Dinge, die ich schon mal mitnehme. Also sowas ganz Praktisches, wenn ich jetzt einen Marathon laufen will, dann weiß ich, es sind 42,195 Kilometer, wenn ich die Ideallinie laufe. Ne? Also ich weiß schon mal so grob, was das für ein Rennen ist. Es gibt auch Studien, die sagen, Elliot, jetzt gleich geht's auf die Straße, du musst möglichst schnell laufen, aber ich sag dir nicht, wie lange das ist. Dann stehst du natürlich mit einem großen Fragezeichen da.
Ja, gruselig.
Und weißt dann nicht, was dann los ist. Deswegen ist erstmal so die erwartete Strecke, Distanz wichtig, aber nicht nur die objektive, sondern auch, dass ich was damit anfangen kann. Na, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Trail ranlaufe, ich bin ja ein großer Fan des Hermannslaufs, dann weiß ich, es sind 31 Kilometer, aber wie heißt das dann mit den Höhenmetern zusammen? Wie lange dauert das ungefähr? Das heißt, ich sollte schon mir eine Vorstellung machen davon, wie lange bin ich so unterwegs? Na, und im Ultrabereich sind natürlich die Variationen nochmal deutlich größer. Dann spielt auch so die vorhergegangene Erfahrung eine sehr, sehr wichtige Rolle. Das heißt, bin ich schon mal eine ähnliche Strecke gelaufen? Ja, nein. Ist es mein erster Marathon? Kenne ich den Wettkampf? Ne? Und dadurch kann ich auch eine viel klarere Erwartung irgendwie ranbringen. Aber auch so Umweltbedingungen wie, wie sind meine Energiespeicher? Wie fühle ich mich? Wie ist die Temperatur? Und diese ganzen Inputs, die man noch so hat, die kommen da auch eigentlich mit rein. Damit fängt es eigentlich schon mal an. Da sind wir noch gar nicht gestartet. Mhm. Aber dadurch wird eigentlich im Gehirn, werden zwei Sachen initiiert. Wir sind immer noch in diesem antizipatorischen Bereich. Das eine ist, dass man einen Entwurf schafft. Wie wird sich das Rennen wahrscheinlich anfühlen? Wie fühlen sich die ersten Kilometer an? Wie fühlt sich so der mittlere Teil an? Und wie fühlt es sich hinten raus an? Und wenn ich selber noch keine Erfahrung habe, dann kann ich natürlich versuchen, mit den sogenannten alten Hasen und Häsinnen mir das anzuschauen. Ne? Stichwort Marathon, bis Kilometer 30 alles gut und danach wirst du schon merken, wie sich das anfühlt. Muss man einfach erlebt haben. Mhm. Aber die Idee ist, ich habe ein Template, wird das so genannt, also so ein Entwurf. Wie müsste sich das anfühlen? Wenn wir auf die kurzen Strecken gehen, ist zum Beispiel ganz anders. Die ersten 100 Meter von einem 800 Meter Rennen, die fühlen sich natürlich ganz anders an und tun ganz anders weh als bei einem Ultramarathon zum Beispiel. Wo ich erstmal so viele Leute um mich rum habe, da muss ich sowieso erstmal gucken, dass ich mich nicht verletze oder umknicke. Mhm. Das ist die eine Sache. Und das andere, was wir versuchen zu wählen, ist die Intensität, die wir direkt zu Belastungsbeginn haben. Das heißt, wir nehmen das alles zusammen und dann entwerfen wir, okay, ich gehe mal das Rennen so an. Und das ist im Wesentlichen so diese antizipatorische Komponente. Die Vorerfahrung, die wir nehmen, wir erzeugen einen Entwurf, eine initiale Intensität und dann quasi geht das Rennen los. Dann kommt diese Feedback-Komponente. Mhm.
Ja, crazy. Also erstmal gut, dass du da schon mal die internen und externen Faktoren so ein bisschen zusammengefasst hast. Hat man sich auch mal angeguckt, welche davon das Pacing-Verhalten selbst dann am stärksten beeinflussen? Das wäre spannend.
Ja, also wir machen ja dann oft so, also nicht ich jetzt, aber so wir als SportwissenschaftlerInnen machen dann ja gerne Experimente und verändern eine Sache, lassen alle anderen Sachen gleich und dann gucken wir, was der Einfluss ist. Und eine relativ fiese Sache ist, diese erwartete Zeit oder Strecke zu verändern. Ne? Also wenn ich da gar keine Cues gebe, dann sind die Leute natürlich sehr, sehr verhalten, weil sie halt nicht wissen, wie es ist. Ne? Muss man ja auch immer durch eine Ethikkommission kriegen, so ist das irgendwie fair. Klar, dann kommt natürlich was ganz anderes raus. Oder wenn ich sage, ungefähr so, aber ich sag dir nicht, wie lange ist jetzt das Rennen noch? Ne? Sowas. Es gibt sogar ganz abgefahrene Studien, das muss ich auch nochmal erzählen, habe ich gestern noch nachgeguckt. Man hat bei verschiedenen Belastungsarten, die spielen da so mit rein, unterschiedliche Ergebnisse gefunden. Also es macht ja einen Unterschied, ob ich dir sage, Elliot, lauf mal 1000 Meter so schnell, wie du kannst. Oder ob ich dir sage, hier Elliot, sind 20 km/h, lauf mal so lange, wie du kannst. Das eine ist ein Time Trial. Da hast du natürlich die Motivation, je schneller du läufst, umso eher ist es vorbei. Und bei den sogenannten Time-to-Exhaustion-Trials, also Ermüdungstrials, wo ich eine feste Belastung habe, habe ich es ja in der Hand, dass es immer vorbei ist. Ich kann ja jederzeit sagen, ah, jetzt ist vorbei. Ja. Und da muss man natürlich trotzdem Motivation geben. Und es ist schon so, dass sich Leute dann an der Zeit orientieren und gucken, ne, wie lange will ich das aushalten? Und jetzt gibt es vielleicht irgendwie Kolleginnen und Kollegen, die haben da 2 Minuten geschafft bei 20 km/h oder 5. Und dann möchte ich das irgendwie auch schaffen und habe dann so ein Zeit, Cue gesetzt. Und deswegen, wenn ich die Zeit da laufen lasse, dann kann das durchaus sein, dass Leute dann vielleicht versuchen, noch ein bisschen mehr zu schaffen, als wenn ich einfach nur sage, hier ist das Laufband und du läufst einfach ohne Feedback. Also Feedback spielt eine Rolle. Und interessanterweise gab es dann ein Experiment, die haben dann eine Uhr 10% langsamer ablaufen lassen. Also da war die Minute nicht 60 Sekunden, sondern 66 Sekunden. Und siehe da, die Leute sind im Mittel weiter gelaufen und haben länger durchgehalten, weil sie sich wahrscheinlich irgendwie sowas wie ein paar Minuten im Kopf eingesetzt haben. Und so kann man sich selber auch wie, ne, Stefan Schneider hat das ja so schön gesagt, so kann man sich selbst dann verarschen, um noch mehr durchzuhalten. Das ist aber so eine Sache, da muss man auch versuchen, wenn ich das jetzt in die Praxis überführe, ich könnte das ja auch bei Athletinnen und Athleten so machen, dass ich dann irgendwie Leuten extra ein falsches Feedback gebe. Das kann natürlich auch gnadenlos nach hinten losgehen, wenn es halt zu off ist. Aber so, wenn es ein bisschen, so 10% vielleicht, kann natürlich helfen. Aber ja, es ist auf jeden Fall, wir orientieren uns schon viel an diesen Dingen. Mhm. Und je nachdem, welche Aufgabe ich erfüllen muss, komme ich dann eben zu anderen Ergebnissen. Sowas zum Beispiel.
Ja, spannend. Klar, also das ist dann natürlich ein bisschen begrenzt, dann der Übertrag wirklich im Rennen. Wenn man dann alleine mit seiner Laufuhr läuft, wird man wahrscheinlich Schwierigkeiten damit haben, müsste ja eigentlich sich von jemand anderem die Uhr dann verstellen lassen oder so. So wirklich, es würde nicht wirklich funktionieren. Man hat ja auch ganz oft dann Leute, wo eine 6er-Pace vielleicht draufsteht hinten auf dem Rücken. Also man sieht die Pacer auch schon vor sich irgendwie. Man ist sehr beeinflusst. Da kommen halt viele Reize auch in einem Rennen auf einen. Ne? Das sind ja vielleicht auch dann Dinge, die man zum Teil gar nicht so aktiv vielleicht in dem Moment wahrnimmt, die aber auch eine Auswirkung auf einen haben. Ne? Also wenn man merkt, alle um mich herum laufen gerade irgendwie schneller, dann werde ich wahrscheinlich mitziehen. Oder vielleicht können auch so positive Sachen wie ein High Five auf der Strecke oder so mit dem Publikum, die können einen auch dann auf einmal so pushen oder beflügeln, dass man auf einmal aus dem Pacing ausbricht. Also gerade in Wettkämpfen, die jetzt nicht im Labor stattfinden, hat man ja so viele Einflussfaktoren, ne, die auch vielleicht zum Teil unberechenbar sind.
Ja, also ich kann mich noch sehr gut an meinen ersten Marathon erinnern, also letztes Jahr im Oktober. Da war das ja auch so. Also wenn ich das jetzt mal als Beispiel nehme, ohne jetzt zu sagen, das war besonders toll, aber nur um das klar zu machen. Ich habe mich ja schon auch eine lange Zeit darauf vorbereitet, auch verschiedene Longruns gemacht, auch irgendwie so 2 Wochen vorher mal so mit Wettkampfintensität. Und mein Ziel war ja eigentlich unter 3 Stunden, also halt so 4:15er Pace. Und so 2 Wochen vorher, als ich so die ganze Vorbereitung so in den Beinen hatte, da habe ich schon irgendwie gemerkt, ich glaube, das könnte durchaus auch unter 4 Minuten werden. Habe mich das aber selber, ehrlich gesagt, noch nicht so richtig getraut, das dann auch wirklich so für mich anzunehmen. Und habe dann aus diesen antizipatorischen Komponenten an der Startlinie stehend gesagt, okay, du gehst jetzt erstmal auf 4:15, 4:10 oder so an und dann guckst du. Und ne, wenn man jetzt schon mal so einen großen Marathon, ne, das war jetzt ja in Köln, kennt, dann weiß man, da kann man auch nicht, wenn man nicht in der ersten Reihe steht, sofort das laufen, was man laufen will, sondern muss man auch natürlich auf die anderen aufpassen. Und wenn es sich dann auseinandergezogen hat, dann kann man etwas, genau. Da muss man Entscheidungen treffen. Und das ist genauso der Übertrag, wo die Antizipation zum Feedback wird. Weil wenn ich jetzt meine erste Intensität genommen habe, ich fange erstmal an und sage mir zum Beispiel in meinem Fall 4:10, 4:11, dann passiert ja im Körper was. Der Körper stellt sich darauf ein. Das heißt, ne, die Energieversorgung geht hoch, Laktat wird vielleicht so langsam gebildet. Und diese physiologischen Veränderungen, die dann während der Belastung eintreten, die können auch rückgemeldet werden als Feedback-Loop zum Gehirn. Da gibt es bestimmte afferente, also Nervenfasern, die aus der Peripherie, aus der Muskulatur zum zentralen Nervensystem kommen, die eben genau diese physiologischen Veränderungen, zum Beispiel des pH-Wertes, wahrnehmen können. Und wenn ich sensibel dafür bin und ein gutes, in Anführungszeichen, Körpergefühl habe, dann kann ich da auch das nutzen, um Entscheidungen zu treffen. Oh, vielleicht war es ein bisschen zu schnell oder in meinem Fall habe ich so das Gefühl gehabt, so, boah, nee, heute ist der Tag. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Und die war dann aus diesem afferenten Feedback, mir geht es eigentlich gut, ich glaube, ich könnte noch mehr. Ich habe eigentlich gar nicht so sehr auf Herzfrequenz geguckt. Ich hatte ehrlich gesagt auch gar keinen Brustgurt mit, weil ich das auch wirklich für mich eher so entscheiden wollte und mich nicht verleiten wollte. Für manche ist es auch vielleicht nicht schlecht, auch auf solche Sachen zu schauen. Aber ich wollte es mehr spüren. Und dann ist es so, es gibt dieses Feedback und aus diesem Feedback ergibt sich ja eine wahrgenommenes Belastungsempfinden, also wie geht es mir? Und das wird im Grunde, und das ist das, was Pacing dann ausmacht, die ganze Zeit abgeglichen mit dem Entwurf, den ich habe, den ich vorher hatte, aber der sich vielleicht auch während des Rennens verändert. Das heißt, ich habe immer so einen Abgleich von Ist und Soll und der wird ausgeglichen, indem ich halt dann zum Beispiel meinen Pace verändere. Und in meinem Fall war es dann so, dass ich sage, okay, unter 4 Minuten, habe dann die ganze Zeit geguckt. Und da spielt aber auch dann die ganze Zeit mit eine Rolle, wie lange ist es noch? Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, oh, ich fühle mich ganz gut und es sind noch 30 Kilometer, passt. Wenn ich aber schon merke, oh, so langsam wird es ein bisschen eng, dann ist das vielleicht okay, wenn es noch 5 sind oder 3, aber nicht, wenn es jetzt so noch super lang ist. Also deswegen in diesem Modell Antizipation und Feedback gibt es eigentlich einen ständigen Ausgleich, der auch ne, immer so ein Spiel ist zwischen Sicherheit und Unsicherheit. Das heißt, ich wähle einen Pace, dann sage ich vielleicht, oh, mir geht's ganz gut. Dadurch gibt es neue physiologische Veränderungen. Dadurch habe ich neues Feedback. Dadurch sage ich vielleicht, ah, okay, vielleicht merke ich, ja, ist doch ein bisschen zu ambitioniert. Und dann pendelt sich das so ein. Und dieses Modell ist unter anderem so ausschlaggebend dafür, warum ich denke, boah, da geht Physiologie und Praxis irgendwie Hand in Hand, weil das eben bei uns ständig passiert. Und wenn ich aber diese Körperwahrnehmung noch nicht habe, weil ich zum Beispiel lange Laufpause gemacht habe oder eine Distanz, die ich so nicht kenne, dann kann halt auch schnell passieren, dass ich diese Zeichen, die der Körper sendet, halt nicht gut interpretiere. Und dann muss ich halt schnelle Lösungen finden für die Probleme, die auftauchen. Aber das ist im Wesentlichen dieses Modell von Tucker.
Ja, ja, ist auch total interessant, wie sehr der Körper dann da auch im Zusammenspiel ist. Also Kopf und Geist ist immer so ein bisschen versimplifiziert, weil alles ja unser Gehirn dann macht, aber unser Bewusstsein ist vielleicht das bessere Wort, unser aktives Bewusstsein. Ne? Und ja, also da bin ich auch schon gespannt, wie man das dann in der Praxis natürlich umsetzt. Ich konnte auf jeden Fall schon mal an der Stelle festhalten, ein gutes Pacing macht auf jeden Fall, also ist dadurch gekennzeichnet, dass man nicht sich komplett starr an den Plan hält, sondern ja, mit dem Körpergefühl zusammenarbeitet. Also eigentlich ein gutes Pacing ist weder einfach nach Körpergefühl komplett laufen, noch sich völlig fest an einen Plan zu halten, der dann vielleicht nicht für jeden Tag passt, für jede Tagesform und auch für die Umgebung. Ne?
Genau, also ich würde sagen, für manche macht vielleicht sogar Sinn, sich einen Plan zu machen, so die typische Marschtabelle, die man sich dann früher gemacht hat. Aber aus meiner persönlichen Erfahrung, sowohl selbst als Hobbyathlet, als auch aus Trainersicht, der Wettkampftag kann durchaus immer noch mal neue Dinge freisetzen oder eben vielleicht auch nicht. Deswegen finde ich es halt schon wichtig, dass man dieses Körpergefühl, in Anführungszeichen, letztendlich ist es ja nur eine Interpretation von afferenten Signalen, wenn man es jetzt wissenschaftlich sieht, dass man das nicht verliert. Weil ich kann vielleicht mich auch gut an einen Plan halten und das gibt mir vielleicht auch Sicherheit und vielleicht auch Selbstbewusstsein. Aber um jetzt wirklich das an diesem Tag für diesen Wettkampf mit den Bedingungen umsetzen zu können, mit dieser Streckenlänge und so weiter, da würde ich schon großen Wert darauf legen, dass die Leute eben in der Lage sind, das nicht nur abzuarbeiten und sich daran zu halten, sondern eben auch adaptiv zu sein. Und jetzt, gerade bei so einem Marathon passiert ja viel, dann habe ich vielleicht da eine Gruppe und kenne vielleicht auch Leute und dann bin ich vielleicht verleitet, das zu machen. Dann macht es vielleicht auch Sinn, so dieses unterbewusste Körpersignale abzugleichen mit, Moment, das ist mir jetzt doch ein bisschen zu ambitioniert. Ich lass dich mal ziehen, vielleicht sehen wir uns später noch. Da passiert ja ganz, ganz viel. Ja. Und deswegen ja, ist es ein ständiges Wechselspiel.
Total.
Ja, ja, das Körpergefühl, darauf werden wir vielleicht später noch mal ein bisschen drauf eingehen, ja, wie man da vielleicht auch dieses Pacing-Gefühl besser trainieren kann. Aber bleiben wir mal bei dem Plan erstmal. Du hast ja schon gesagt, den Plan sollte man vielleicht so oder so haben. Wie sehr man sich dann halt dran hält, das ist dann noch mal individuell zu bewerten. Ja, aber dafür müssen wir erstmal wissen, was für Pläne es überhaupt gibt. Also lass uns gerne mal auf die theoretischen Pacing-Strategien gucken, die es da so gibt. Ich denke mal, die meisten von uns kennen dieses Even-Pacing und haben bestimmt schon von Negative-Splits und Splits gehört. Also ich würde sagen, über diese drei Sachen wird immer geredet. Also ein konstantes Pacing, die erste Hälfte schneller laufen oder die erste Hälfte langsamer laufen. Das sind so die drei, die im Volksmund immer besprochen werden. Ist jetzt aber nicht super wissenschaftlich und gibt sicherlich auch noch mehr, oder?
Genau, aber das, ich würde schon sagen, dass das so die sind, mit denen wir am meisten zu tun haben, gerade jetzt auch auf irgendwie längeren Strecken. Und auch da kommt es halt darauf an, in welcher Auflösung ich mir Pacing angucke. Also die einfachste Sache wäre ja, ich nehme irgendeine Strecke, teile sie in zwei Hälften und gucke dann, ist es ziemlich gleich oder ist jetzt irgendwie der Anfang eher langsamer, das Ende schneller, dann sprechen wir eben von Negative Splits, die sich ergeben, ne? Also weil wenn ich jetzt Rundenzeiten nehme, ne, dann werden ja die Zeiten kürzer, also ich laufe schneller, deswegen sind das Negative Splits, auch wenn die Geschwindigkeit hochgeht. Und andersherum, ne, wenn ich mir jetzt anschaue, die erste Hälfte ist etwas schneller als die zweite Hälfte, dann ist das ein positives Pacing. So. Und da gibt es natürlich auch Studien, die gucken sich das an, wie ist das beim Halbmarathon, wie ist das beim Marathon, wie ist das beim Ultramarathon, im Mittel. Und es gibt immer Ausnahmen. Es gibt immer Ausnahmen zu irgendeiner Regel. Also selbst wenn wir jetzt sagen, auf die Strecke ist es meistens so, dann gibt es so, ja, aber damals die und die Person hat das aber positiv gepaced und nicht negativ. Und die gibt es immer. Aber das soll einem ja nur eine Idee geben, was so meistens passiert oder warum das passiert. Und ich persönlich bin immer ein Freund davon, dass die Auflösung des Pacing-Verhaltens möglichst hoch sein sollte. Weil wenn ich einfach nur den Marathon in zwei Hälften teile, dann weiß ich zwar, okay, gut, zweite Hälfte jetzt irgendwie schneller, langsamer gelaufen, aber das dauert ja mehrere Stunden und da kann ja viel passieren. Und um so eine bessere Aussage zu treffen, was passiert da genau und um beurteilen zu können, habe ich jetzt einen Zielsprint gemacht oder nicht, brauche ich das eigentlich in einer höheren Auflösung. Und dadurch ergeben sich dann eben auch andere Verläufe. Gerade jetzt, wenn ich in Trails unterwegs bin und da gibt es irgendwie Höhenmeter und das Terrain ist irgendwie anders geartet, dann spricht man auch von einem variablen Pacing einfach durch die Bedingungen. Da ist es dann manchmal gar nicht so leicht zu sagen, ist das jetzt positiv oder negativ? Ich meine, es gibt ja auch sowas wie ein Grade Adjusted Pace, wo versucht wird, das mit reinzurechnen. Ist aber für mich, würde ich sagen, aus der praktischen Sicht manchmal schwierig, weil es gibt auch Sachen, die sind so steil, da kann ich eben nicht so richtig gut rollen lassen und genauso andersrum. Deswegen, auch wenn ich das jetzt auf Terrain anpasse, gibt es eben manche Strategien, Stichwort Hermannslauf, wo man genau weiß, die Treppe kannst du so gehen und die Leute, die halt ständig da sind und da trainieren und auch jedes Jahr irgendwie wieder gewinnen, da gibt es ja auch so Traditionen bei den Männern, die haben einfach, wissen genau, wie sie sich auch unter variablen Bedingungen das dann einteilen dürfen, können. Und das sind aber jetzt so eigentlich so diese eher längeren Sachen. Und gerade jetzt so im Bereich der Mittelstrecke oder so diesen kürzeren Langstrecken, wenn man sie so formulieren will, da haben wir manchmal auch parabole Verläufe, also wo zum Beispiel der Anfang schnell ist, dann gibt es so einen mittleren Teil, der ist eher so ein bisschen langsamer, trotzdem schnell, aber für unsere Verhältnisse, ne, aber relativ gesehen langsamer. Und da gibt es drei Buchstaben, die man sich merken kann. Wenn Anfang und Ende ungefähr gleich ist, dann ergibt sich ja so eine U-Form, ne, dann nennt man das so ein U-shaped Pacing. Und wenn ich jetzt aber beispielsweise am Anfang, jetzt muss ich kurz umdenken, weil ich mich spiegelverkehrt sehe, wenn ich am Anfang schneller bin und da hinten raus auch schneller werde, aber nicht so schnell wie am Anfang, dann ist es quasi ein J-Shape. Mhm. Und andersherum, ne, wenn irgendwie der Start zügig ist, aber hinten raus wird nochmal richtig Gas gegeben, dann ist es Reverse J. Ne, das finden wir zum Beispiel oft im Bereich von 3000 Meter Hindernis, 1500 Metern teilweise auch. Na, also da haben wir dann diese mittleren Verläufe. Eine ganz, ganz entscheidende Sache, unabhängig von der Distanz, ist aber, was ist das Ziel? Also ist das Ziel, eine super gute Zeit zu haben? Dann geht es oft tendenziell eher in eine Even-Richtung, vielleicht mit so einem Endspurt nochmal. Aber bei vielen Rennen, ne, irgendwie Diamond League oder so, da geht es ja gar nicht so sehr um die Zeit. Ne? Also da sind die Leute ja am Anfang vielleicht, um Positionen zu kriegen. Und das, da geht es ja nur um die Platzierung. Und das hat fürs Pacing einen ganz, ganz großen, macht einen riesen Unterschied, ob ich das eben mache oder nicht. Ne? Also da sehen wir zum Beispiel bei 5.000 oder 10.000 Meter, wenn es nur um Platzierung geht, dass die am Anfang alle zusammenlaufen, super, super langsam für ihre Verhältnisse. Und dann gibt es immer mal wieder Möglichkeiten, wo dann Leute ausscheren, wo sie merken, okay, jetzt wird angezogen und da bin ich ja noch mal raus. Und hinten raus sehen wir ja meiner Meinung nach immer häufiger, dass dann eben der Zielsprint dann entscheidet. Und ja, deswegen, das sind so vielleicht noch Dinge, die man mit ergänzen kann.
Ja. Ja, den Zielsprint, darüber will ich auch dann noch mit dir sprechen. Der ist auch ganz faszinierend, weil, wie du sagst, der wird irgendwie immer wichtiger. Man sieht ihn immer mehr. Warum das so ist, das wollen wir uns auch sicherlich noch anschauen. Vielleicht noch als Ergänzung, mit J ist ein J gemeint, für die Leute, die vielleicht in dem Moment nicht ganz mitgeschaltet haben. Das, der Buchstabe J ist gemeint. Dann kann man sich auch gut vorstellen, inwiefern das, ne, diese schneller darstellen soll oder eben den langsameren Start. Und ich musste auch gerade bei dem U denken. Kann es sein, dass das vielleicht viele Leute, also die eher so laienhaft laufen, aber auch machen in Wettkämpfen? Weil man hat ja dieses, oft läuft man zu schnell los, weil man so beflügelt ist von den Leuten. Vielleicht so die ersten 2 Kilometer oder so, sage ich jetzt mal im Halbmarathon. Dann pendelt man sich aber vielleicht wieder auf die Strategie ein, die man sich ursprünglich gedacht hat. Und dann, wenn man am Ende wirklich noch Reserven hat oder einfach so gepusht ist, jetzt im Wettkampf alles rauszuholen, wird man nochmal schneller. Ich habe das auf jeden Fall, glaube ich, in meinem ersten Halbmarathon zum Beispiel gemacht, so unbewusst, weiß man jetzt nicht genau, wie viel da Strategie hintersteckte. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch vielen Leuten so geht, weil man im Wettkampf nochmal so andere Bedingungen halt hat, als wenn man seine abgesteckte Runde zu Hause läuft.
Ja, also der Übergang zwischen Even und U ist auch fließend. Da muss man dann überlegen, ab wie viel Prozent vom Mittelwert sagen wir jetzt, dass das ein U ist oder dass es einfach nur ein sehr, sehr flaches U ist, mit was eigentlich als Even gilt, aber das ist sehr, sehr klassisch. Ne? Also, dass man erstmal lossprintet, also verhältnismäßig, vielleicht auch, ne, man hat Adrenalin und möchte jetzt irgendwie endlich loslaufen. Und das Gute ist, in den ersten Sekunden greift ja sofort der Feedback-Loop. Ne? Und wenn man jetzt irgendwie lossprintet, sollte man in der Regel merken, was passiert. Und wenn man das aber nicht so richtig wahrnehmen kann, dann kann es natürlich auch in die Hose gehen. Wenn du willst, kann ich dir da mal ein Negativbeispiel von mir erzählen. unbedingt. Können wir hinterher sonst rausschneiden. Aber nein, das ist nicht zu verbergen. Wir haben bei uns in Köln auch einen sehr groß angelegten Staffelmarathon. Und über unser Institut, wo wir eben auch einen Schwerpunkt für Parasport haben, haben wir irgendwann ein Staffel-Event mit da reingebracht. Das nennt sich rein inklusiv mit so einem eingeklammerten H, wo wir irgendwie die Idee haben, dass wir immer 2 Leute mit Behinderung und 2 ohne zusammen den Marathon absolvieren lassen. Und in den ersten Jahren hatten wir auch immer so die Idee, dass wir eine Staffel haben, die halt besonders schnell ist, um auch zu zeigen, nicht nur wir sind da, sondern wir können auch durchaus eine hohe Leistungsfähigkeit auf die Straße bringen. Und da war meine Aufgabe, mit ein paar wirklichen Raketen, die da am Start waren, einen 6-Kilometer-Abschnitt die Pace einigermaßen zu halten. So, ich lange Zeit nicht gelaufen, bedingt so trainiert, trotzdem aber dieser Druck auf den Schultern, oh, das sind jetzt noch 3 andere und so. Mhm. Und es war natürlich auch so, dass da kaum jemand war. Also ich war also komplett alleine irgendwie auf der Strecke, weil wir, ich glaube, 2. oder 3. in der Staffel waren. Okay. Und vom Timing her, ne? Und ich laufe los bei uns, ne? Wer es kennt, irgendwie Aachener Weiher, alle Augen auf einen gerichtet und ich bin sofort losgesprintet, keine Smartwatch gehabt damals noch, oh, okay. Einfach nur drauf los Und dann habe ich nach dem Kilometerzeichen geguckt und einfach nur, ich hatte eine Stoppuhr laufen mit der guten Casio und habe dann drauf geguckt und dann stand das irgendwie so 301. Und da wusste ich, das war ein riesengroßer Fehler, weil ich diese Körpersignale überhaupt nicht richtig wahrgenommen habe. Dann aber bewusst gemerkt habe, okay, das ist viel zu schnell für dich. Aber das Problem war dann, ich konnte jetzt ja nicht sagen, ja gut, dann laufe ich jetzt mal einen Kilometer in 5 Minuten pro Kilometer, sondern dann aber ich habe schon meinen Pace gedrückt, aber da musste ich ja trotzdem irgendwie das Ding noch weitermachen. Ja. Und davon sich zu erholen, das tut richtig weh, auch wenn es dann nur noch in Anführungszeichen 5 Kilometer waren. Ich glaube, ich hatte in meinem Leben selten so viele Kopfschmerzen durch irgendwie Laktat und ein paar Plus-Ionen und alles Mögliche. Ja. Und das Witzige war, ich komme dann so völlig abgekämpft in die Wechselzone, bin wirklich so gerade eben hin.
Stehe es gerade noch.
Da ist mein Wechselpartner nicht da.
Oh.
Dann mussten wir, weil der nicht damit gerechnet hat, dass wir so schnell waren.
Das hat sich richtig gelohnt.
Der Henry war das, der wollte sich jetzt gerade mit seinem Guide noch, also weil er ein Paraathlet ist mit Sehbehinderung, wollte sich jetzt gerade warmlaufen und hat unsere Sekretärin gesagt, so nix warmlaufen, du rennst jetzt. Und dann ist der mit seinen, ich weiß nicht, Nike Free oder so, dann gelaufen und ich weiß nicht, wir sind Zweiter oder Dritter geworden. Also am Ende alles gut. Aber das war für mich ein einschneidendes Erlebnis, um zu sehen, dass es eben wichtig ist, dass man diese Signale auch kennt und dass man diese Signale auch einordnen kann. Ich muss mich übrigens nochmal, glaube ich, korrigieren, weil ich gerade gesagt habe, dass J schnell, besonders schnell anfängt. Also J fängt am Anfang langsamer an, wird hinten raus deutlich schneller und Reverse J wird dann am Anfang am schnellsten und hinten raus geht es ein bisschen hoch.
Ah ja. Ja, danke an der Stelle. Stimmt, hast recht. Ja. Ja, spannende Anekdote. Kennt man wahrscheinlich auch so gerade von den Anfängen des Laufens. Es ist natürlich auch immer so distanzabhängig. Deshalb lass uns da auch mal gerne reinschauen. Hat sich die Wissenschaft mal angeguckt, was das optimale Pacing für welche Strecke oder welche Distanz wäre? Weil du hast ja anfangs gesagt, man findet irgendwie auch immer dann das Beispiel, wo jemand Höchstleistungen trotz einer anderen Pacing-Strategie erbracht hat, aber sicherlich gibt es ja trotzdem Tendenzen, oder?
Ja, also was es auf jeden Fall sehr, sehr gut gibt, ist Studien, Florentina Hettinger oder Casado, die haben sich damit viel auseinandergesetzt, die erstmal beschreibend geguckt haben, was macht die Weltspitze und wie pacen die da so. Und da kann man schon für die einzelnen Distanzen, eigentlich von dem 100-Meter-Sprint bis hin zu Ultramarathon, Tendenzen finden, was so typischerweise gemacht wird. Wie gesagt, mit Ausnahmen, die die Regel dann bestätigen. Das Problem bei dem Optimum, ich bin ja nicht so ein Fan von diesem Begriff optimal, optimales Training oder so. Da habe ich etwas Bauchschmerzen mit, weil für mich dann immer die Frage ist, was ist das Kriterium? Ne? Bin ich schneller? Aber es kann ja auch sein, dass meine Leistungsfähigkeit an dem Tag prinzipiell höher ist. Also es gibt auch Modelle, ne, du hast ja mit Yannick Sondermann auch dieses Critical Power Modell oder Critical Velocity Modell besprochen. Da gehen wir auch davon aus, wir haben eine bestimmte Batterie oder in seinem Bild ne, diesen Wasserhahn, dieses Wasserbecken und das entleert sich. Und da wäre das Kriterium, wenn das entleert ist, dann ist es so. Wir sind jetzt gerade dabei, in einer Masterarbeit die Daten, die wir so erhoben haben aus dieser SimpoRun-Studie, nochmal vor dem Hintergrund sich anzuschauen, um zu gucken, passt dieses Modell? Müssen wir das vielleicht anpassen? Deswegen, also optimal ist immer schwierig. Ich denke, in erster Instanz ist schon ein Kriterium, dass man sich am Anfang dann oder am Ende des Rennens dann versucht zu fragen, hätte da jetzt noch mehr gehen können, weil oft ist es ja so, man kommt ins Ziel, denkt, das ist komplett jetzt bin fast am Ende meiner Kräfte und dann so nach 5 Minuten ist es dann ja oft so, ach ja, vielleicht wäre noch was gegangen, aber wir haben leider nicht die Kristallkugel, die das dann sagen kann. Also mir hat man sofort bei meinem ersten Marathon gesagt, negatives Pacing, also hast du nicht alles rausgeholt. Punkt. So, ja, okay. Kann sein. Kann sein. Vielleicht war ich nicht offensiv genug mit meiner Adjustierung, aber von 4,15 auf unter 4 zu gehen, ja, fand ich schon.
Auf jeden Fall. Und beim ersten Marathon. Also.
Beim ersten Marathon. Mehr habe ich auch gar nicht gewollt erstmal. Ja. Ich war natürlich super happy, aber ja, das ist immer schwierig, so hätte, ne? Was das dann zu beschreiben, ist schwierig. Es gibt so ein paar Studien, die das auf den letzten Kilometer mal bezogen haben, also die zum Beispiel das Rennen begrenzt haben, also gesagt haben, aus einer Leistungsdiagnostik, du läufst jetzt erstmal, sag ich mal, 4 Kilometer so und den letzten gibt es dann eine Aufgabe, wie sie das machen können. Und da geht es schon in die Richtung, dass man dann eben versucht, auf den letzten Kilometern nochmal Gas zu geben. Da wird ja auch die Unsicherheit immer größer, weil da kann ich es mir ja erlauben, nochmal
das stimmt.
Die Geschwindigkeit anzuziehen, weil ich weiß, es geht nicht mehr so lang. Wenn ich dann aber denke, es ist noch 1 Kilometer und ich laufe so, als wäre es noch 1 Kilometer und stelle dann fest, es sind noch 4, dann habe ich natürlich das Problem, was ich bei dem Staffelmarathon hatte. Deswegen optimal vielleicht nicht, aber Tendenzen gibt es auf jeden Fall.
Okay. Ja, dann lass uns doch mal in die Tendenzen nochmal reingucken. Vielleicht, um den Leuten erstmal so an die Hand zu geben, an welcher Strategie sollten sie sich je nach Länge des Wettkampfs vielleicht zumindest vorab orientieren? Was wäre so eine Strategie, die sicherer ist, vielleicht auch als, es gibt sicherlich auch risikoreichere und sicherere Strategien. Und das ist ja vielleicht dann auch so ein bisschen abhängig davon, was für ein Typ Mensch man ist, ne? Ob man eher jemand ist, der halt, den man bremsen muss, oder jemand, der noch mehr rausholen könnte, wenn er oder sie ein bisschen offensiver rangehen würde.
Ja, das ist jetzt auch wahrscheinlich eher auf Zeit und weniger auf Platzierung gemünzt.
Ja, doch,
ne?
So würde ich sagen, auf jeden Fall.
In der Hörerinnenschaft. Ja, also alles, was so im Bereich der Langstrecke ist, 5000 Meter vielleicht noch nicht, aber sagen wir mal, ab 10.000 Meter würde ich mich schon immer versuchen, eher even zu orientieren mit einem Orientierungswert und den versuchen, am Anfang erstmal einzustellen und dann so nach einem Kilometer zu gucken, was geht. Und natürlich hinten raus, wenn man hinten raus merkt, okay, ich fühle mich gut, dann kann man den Pace mal anziehen, wenn man dann merkt, es ist vielleicht doch ein bisschen zu viel, dann steuert sich das in der Regel dann wieder ein. Aber da haben wir meistens even plus hinten raus einen sogenannten Endspurt. So ab 10, ne, sagen wir mal bei 10, bei 5 haben wir das auch. Bei 5 haben wir manchmal bei manchen Leuten eben auch so eine uige Tendenz. Also das ist dann schon der Anfang relativ schnell ist. Aber das sollte sich da eher, sag ich mal, in der Waage halten, nach den Ergebnissen, die wir so haben. Ab Halbmarathon haben wir meistens, aber das ist auch wieder so ein, ne, gibt es auch viele Gegenbeispiele, eher die Tendenz, dass positiv gepaced wird, also dass die erste Hälfte etwas schneller ist als die zweite Hälfte. Beim Marathon genauso, bei Ultramarathon noch viel krasser. Also da sehen wir einfach, der Körper ist irgendwann, wir haben ja über Durability auch gesprochen, ne, nach so 2, 3, 4 Stunden ist der Körper einfach in einer gewissen Form ermüdet. Da kommen wir einfach physiologisch nicht drum rum. Und unabhängig jetzt von irgendwie verschiedenen Streckenlängen, ne, geht es vielleicht auf der ersten Hälfte mehr bergauf, mehr bergab. Wenn ich das jetzt mal rausnehme, dann muss man sich eigentlich darauf einstellen, dass das hinten raus etwas langsamer wird. Bei Marathon, Halbmarathon würde ich sagen, ist es so oder so, da die in der Tendenz schon eher positiv. Aber ich weiß nicht, ob es vielleicht auch Typen gibt, die vielleicht eher von einem leicht negativen Pacing profitieren. Aber wir reden jetzt nicht von 10 Minuten Unterschied in der Halbmarathonzeit, sondern ja, ne, da reden wir von vielleicht ein paar wenigen Minuten, vielleicht sogar nur Sekunden. Also even ist im Langstreckenbereich wahrscheinlich schon das, woran man sich orientieren kann, zur Not anpassen. Der etwas komplexere Bereich ist so der Bereich der kürzeren Langstrecke oder Mittelstrecke. Da gibt es oft diese U-shapigen Sachen, aber auch da eher noch ausgeprägter, wenn ich das Ganze auf Platzierung mache als auf Zeit. Aber das wäre so, so die grobe Idee. Na, selbst bei den 200 Metern, wo man ja denken könnte, so okay, das ist ja ein Vollsprint, ist es das nicht. Na, also da ist es schon so einfach durch die vorangegangene Beschleunigung. Ne, ich starte in die zweiten 100 Meter mit einer schon vorhandenen Geschwindigkeit. Ist es meist so, dass eben die zweite Hälfte schneller ist als die erste. Aber es gibt auch vielleicht einzelne Gegenbeispiele. Bei den 400 zum Beispiel, 400 und 800 sind, was Pacing angeht, sehr diskutiert. Na, also da sagen eigentlich auch die meisten, die ersten 200, die müssen so schnell sein. Da kannst du nur positiv pacen bei den 400. Auch da gibt es Gegenbeispiele. Die 800 sind nochmal aufgrund des Regelwerks sehr spannend.
Mhm, erzähl mal. Ich bin ja gar nicht so der Kurzdistanzmensch.
Ja, bei den 800 Metern ist es so, da habe ich ja die ersten 200, die ich separat laufe, und nach 200 läuft man dann in der Gruppe zusammen. Und dadurch habe ich halt oft die ersten 200 werden halt richtig Gas gegeben, dann geht die Geschwindigkeit deutlich runter. Und dann habe ich meistens nochmal so ein Aufbäumen der Geschwindigkeit, das geht dann vielleicht, ist dann konstant oder geht vielleicht sogar wieder ein bisschen runter. Und diese Form hat uns in der Wissenschaft lange Zeit so Schwierigkeiten gemacht, weil sie ist nicht so richtig, sie ist gar nicht so richtig positiv, sie ist aber auch irgendwie nicht so richtig was. Und diese Verläufe, da haben wir dann viel Zeit gebraucht. Und ich meine, wenn man sich mal so Sternbilder anguckt, ne, da kommt man ja auf ganz interessante Ideen. Und daraus ist dann die sogenannte Seepferdchenstrategie geworden. Ah. Das heißt, die 800 Meter ist eine typische Seepferdchen-Pacing-Strategie. Einfach aufgrund des Regelwerks. Jedes Mal, wenn ich auf Science Slams diesen Slam mache, wo es darum geht, versuche ich auch, das Publikum da an die Hand zu nehmen und mal raten zu lassen, welches Tier sich verborgen hat. Dann hört man irgendwie Schlange, Wurm, irgendwas. aber Seepferdchen habe ich nur von den Leuten, die es wirklich wissen, bisher gehört. Aber naja, mit viel Fantasie ist alles möglich.
Ich meine, Wurm und Seepferdchen hat nichts miteinander zu tun, aber ich verstehe so ein bisschen, woher die Vorschläge kommen, durch das Geringelte. So.
Ja.
Ja, ich meine mich zu erinnern, dass du mir auch vorab erzählt hast, dass ihr auch eine Studie zu den 1, 2 und 3 Kilometern am Laufen habt, immer noch oder abgeschlossen. Ne? Welche Trends zeichnen sich da ab? Das ist ja auch, also ist nochmal länger als die 800 Meter, ne? Aber sicherlich auch interessant, wenn wir schon beim Thema Kurzstrecke sind.
Ja, also haben wir uns die Einzelverläufe angeschaut. Wir sind da jetzt gerade dran. Also ich habe jetzt gerade einen Masterstudenten, der sich die Sachen anschaut, und vor diesem Critical Speed und Deep Prime Modell, also diese sogenannte anaerobe Batterie, eine Streckenlänge, die ich halt oberhalb meiner kritischen Geschwindigkeit noch sprinten kann. Da sind wir jetzt gerade dran. Da hängt es aber sehr viel daran, wie wird das Modell gemacht und so. Also viele rechnerische Feinheiten, die wir da noch lösen müssen, das stehen wir ganz am Anfang. Also wir sind jetzt gerade wirklich erst dabei, diese Modelle aufzustellen. Wir sehen da schon, dass die 1000 Meter so am uigsten sind. Also wir haben 1000, 2000 und 3000 gemacht. Und die 1000 sind schon wirklich im Mittel ein relativ dominantes U. Bei den 2000 und 3000 geht es schon eher so, dass es schnell anfängt, hinten raus ein bisschen langsamer wird und dann am Ende dann nochmal angezogen wird. Und bei den 3000 ist es so ähnlich, nur halt etwas stabiler. Das waren jetzt ja so knapp 20 Leute von einem relativ trainierten Zustand, aber sehr breit gefächert. Teilweise Leute, die Mittelstrecke machen, teilweise Leute, die Langstrecke, einen Ultramarathon hatten wir auch dabei.
Ach, krass.
Und das war für uns sehr spannend zu sehen, wie die diese Strecken bewältigen. Und wir haben die ja im Labor wirklich alles, was wir so an Möglichkeiten hatten, mit irgendwie Sprinttest, Rampentest, Stufentest, Dauertests, alles gemacht. Und da wollen wir auch gucken, wie diese physiologischen Veränderungen damit reingehen. Also können wir vielleicht dann erklären, warum ein eher 200 Meter Sprinter die 1000 Meter so angeht und so löst und so paced im Vergleich zu einem Ultramarathoni. Aber so die ersten Ergebnisse sind schon mal, gehen schon mal in die Richtung, dass es nicht so einfach ist, wie wir denken würden. Also dass wir dann so, der Ultramarathoni ist so und ist es physiologisch so und paced dann so. Nee. Oder hat am Ende die und die Laktatwerte, also mit die höchsten Laktatwerte, nicht die allerhöchsten, aber schon relativ hohe hatte auch der Ultramarathoni, wo wir ja eigentlich denken würden, der läuft ja immer nur locker durch die Gegend und kommt gar nicht so hoch und so. Das würden wir aus dem Lehrbuch sehen. Aber in der Realität sehen wir da schon andere Dinge. Ich könnte zu den 5000 Metern noch ein bisschen mehr sagen, weil dazu haben wir noch eine Studie gemacht mit noch mehr Leuten. Da sind die Analysen schon gelaufen. Das Paper ist gerade in Begutachtung. Da kann ich noch mehr zu erzählen.
Ja, gerne. Also 5 Kilometer ist natürlich auch eine, ich kann mir vorstellen, das ist auch noch eine Strecke, die auch so auch unter den LangstreckenläuferInnen vielleicht auch einfach interessant ist, ne, dass man doch vielleicht mal einen Fünfer mitmacht, weil man irgendwie Bock hat. Ich denke mal, bei den wirklich krassen Sprintdistanzen sind die meisten, würde ich jetzt mal raten, von unseren HörerInnen raus. Aber 5 Kilometer, ne, 5K, so man möchte ja vielleicht auch mal schneller werden auf die Distanz.
Ja. Das war auch so unser Auftakt, wo wir halt versucht haben, nicht nur pauschal zu sagen, so paced man in Anführungszeichen die 5, sondern vielleicht so Ideen zu haben, was könnten individualisiertere Empfehlungen sein. Und wenn wir in die Literatur gehen und uns anschauen, was wird sonst gemacht, um das jetzt zusammenzubringen, da hat man das oft so gemacht, dass man Leute getestet hat und dann hat man die in 2 Gruppen geteilt. Also die einen Leute, die die 5 zum Beispiel schneller laufen, die anderen, die langsamer laufen, und dann hat man diese beiden Leute verglichen und festgestellt, okay, die einen sind schneller, aber im Pacing, wenn ich dann mir die absolute Geschwindigkeit anschaue, dann kriege ich natürlich auch raus, dass die absolute Geschwindigkeit bei den schnellen Leuten halt höher ist. Aber ich muss das ja erstmal normalisieren, damit ich nur das Pacing-Verhalten sehe. Also das war schon die erste Hürde, dass wir halt das Gefühl hatten, wir müssen es eher normalisieren, damit alle zum Beispiel einen Wert von 100 haben, ne, im Pacing. Und dann können wir besser einteilen, okay, wer geht jetzt wie relativ gesehen hoch, dass wir Leute vergleichen können. Das war so die erste Challenge. Und die andere Challenge war, es wurde sonst immer geguckt, wie schnell sind die Leute, und dann vielleicht geguckt, wie unterscheiden die sich in der Physiologie. Und dann kam oft raus, ja, die schnellen Leute, die haben halt eine höhere VO2 Max. Und das ist logisch irgendwo, aber wir wollten irgendwie einen ganz anderen Ansatz machen und das Pferd von hinten aufzäumen, indem wir sagen, wir gucken jetzt erstmal, wer paced ähnlich, wer hat ein ähnliches Pacing-Verhalten normalisiert, und gucken dann, ob die Physiologie anders ist. Also genau anders als die anderen, die vielleicht physiologische Unterschiede gemacht haben und dann auf Pacing geguckt haben. Wir haben es andersrum gemacht. Und dafür haben wir ein Verfahren verwendet, das klingt jetzt erstmal sehr komplex, das ist so eine Cluster-Analyse. Letztendlich kann man sich das vorstellen wie so eine Dating-App. Ne? Also deswegen heißt der entsprechende Science Slam auch Tinder beim Laufen. Ne? Also könnt ihr euch mal anschauen.
Ja, und denke ich.
Sehr gut. Und letztendlich ist es so, ne, bei so einer Dating-App, da gebe ich ja vielleicht ein, ich gehe gerne wandern oder ich gehe gerne laufen, ne, das ist ja eure Community, oder keine Ahnung, ich finde die und die Musik toll. Und dann wird ja geguckt, gematcht, wo gibt es irgendwie ein Match, wo habe ich Ähnlichkeiten. Und so ist das bei einer Cluster-Analyse auch. Da wird geguckt, welche Personen haben, wenn ich jetzt mir Abweichungen angucke, relativ wenige Abweichungen, die werden dann zusammengefasst und die dann wieder zu anderen Leuten. Und dadurch ergeben sich halt sogenannte Cluster. Das heißt, wir müssen irgendwann dann gucken, wo erkennen wir Muster oder Grüppchen, die ähnlich sind. Und die können wir dann vergleichen. Und bei unserer Analyse hatten wir da entsprechend 4 Gruppen, 4 Cluster von insgesamt 43 LäuferInnen und Läufern. Und wir haben die so eingeteilt, dass wir gesehen haben, dass es einmal eine Gruppe gab, die hat negativ gepaced. Das heißt, die haben eher verhaltener angefangen, sind hinten raus schneller geworden, hatten am Ende einen sehr, sehr dominanten Zielsprint, Endspurt. Demgegenüber gab es ein anderes Cluster, da war es ein bisschen anders. Die sind deutlich, relativ gesehen, schneller gestartet, sind dann im Laufe des Rennens langsamer geworden, hatten aber auch exakt denselben Zielsprint wie das vorherige Cluster A. Also positives Pacing mit Endspurt. Dann gab es ein Cluster, was auch einige gemacht haben. Das war so ähnlich wie das Cluster B, also auch relativ schnell gestartet. Hinten raus etwas langsamer geworden, aber da war dieser Endspurt nicht so vorhanden. Und dann gab es drei Leute, die haben ein Pacing sich ausgesucht. Das könnte man auch als Harakiri bezeichnen. Das heißt, die haben sich vielleicht auch da zu sehr verleiten lassen. Und nach eigener Aussage sind die da gestorben. Es ist niemand gestorben, es ist niemand zu Schaden gekommen. Aber die mussten dann für die Analyse aussortiert werden. Insofern hatten wir dann 40 Leute, die dann in diesen drei Clustern drin waren.
Ja, und spannend.
Unsere Aufgabe war es dann, herauszufinden, wie unterscheiden sich jetzt diese Pacing-Cluster. Und was jetzt am naheliegendsten wäre, ist natürlich erstmal zu gucken, welches Cluster ist am schnellsten oder welches Cluster hat die höchste VO2 Max. Und da gibt es immer dann so Ideen, die man vielleicht hat. Wenn wir uns das aber anschauen und unsere Ergebnisse uns anschauen, die mittleren Unterschiede oder die individuellen Unterschiede, dann waren so diese traditionellen Diagnostikgrößen, VO2 Max, fraktionelle Ausschöpfung, Laufökonomie, alle nicht signifikant unterschiedlich. Also da gab es keine statistisch relevanten Unterschiede. Auch nicht bei der 5000 Meter Zeit. Also dieses negative Cluster war noch in der Tendenz etwas zügiger, aber auch wieder im Vergleich zur Streuung nicht relevant. Was wir aber gesehen haben, und das war so unser Hauptfinding, dass die Laktatbildungsrate bei denen, die negativ gepaced haben, signifikant höher war als bei denen, die positiv gepaced haben und nicht diesen Zielsprint hatten. Und auch, ne, wenn ich mir so Verhältnisse zu VO2 Max angucke. Und daraus haben wir für uns abgeleitet, dass es vielleicht genau diese physiologischen Hintergründe sind, warum die Leute mit der hohen Laktatbildungsrate eben eher verhaltener pacen. Und das ist jetzt so eine Hypothese, man kann sie noch nicht so richtig belegen. Aber wenn wir nochmal auf unser Modell zurückkommen, da hatten wir ja gesehen, es gibt bestimmte Nervenfasern, die eben sensitiv sind für metabolische Veränderungen. Wenn ich jetzt eine höhere Laktatbildungsrate habe, das heißt, ich bin in der Lage, meine Laktatkonzentration schneller zu ändern. Ich habe eine sehr ausgeprägte Glykolyse, ich kann schnell Laktat produzieren. Und die Idee ist, wenn ich schnell Laktat produzieren kann und dadurch auch einhergehend pH-Veränderungen schnell einsetzen, vielleicht habe ich dann auch schnell diesen Feedback-Loop, dass ich mein Körper mir also sofort sagt, wow, Olli, ruhig, deine Laktatbildungsrate ist hoch, nicht überzocken, sonst kannst du eben diese Belastung nicht so lange durchhalten. Und dass die vielleicht dann eher von einer negativen Pacing-Strategie profitieren gegenüber den Leuten, wo die vielleicht niedrig ist, die können sich vielleicht erlauben, etwas offensiver zu starten. Ob das dann optimal ist, wissen wir nicht. Und die Ergebnisse waren für uns super spannend. Die Hauptlimitation, die wir jetzt hier haben, ist, wir haben jetzt ja nur geguckt, wie die Leute sich 5000 Meter auf der Bahn mit natürlich verbaler Ermunterung und also Leute anschreien und anfeuern und dass die auch immer wussten, okay, wie viele Runden das sind. Also diese ganzen Faktoren haben wir versucht zu berücksichtigen. Wir wissen aber nicht, ob das, was sie jetzt auf den Platz gebracht haben, optimal war. Wir haben sie hinterher gefragt und die haben auch alle gesagt, ja, das hat gepasst. Aber hundertprozentig können wir es jetzt nicht sagen. Es ist halt ein sehr praktisches Beispiel und so ähnlich wollen wir das auch nochmal für die kürzeren Strecken machen, was halt physiologisch nochmal sehr spannend sein wird. Also wenn das Paper durch ist, sage ich gerne mal Bescheid. Es ist eingereicht jetzt bin ich gespannt auf die Gutachten.
Ja, cool. Danke erstmal für die Vorstellung dieser Studie. Ich muss auch loben, Olli hat uns da, falls ihr uns nicht bei YouTube guckt, richtig coole Infografiken an der Stelle eingeblendet. Also guckt doch nochmal vorbei auf YouTube, wenn ihr gerne auch noch eine kleine Bebilderung an der Stelle haben möchtet. Da erkennt man die Cluster sehr, sehr gut Und ja, ist zur Veranschaulichung auch cool zu sehen. Also gerade, wenn ihr über 5K nachdenkt, schaut da mal rein. Okay, aber spannend zu hören, dass man dann auch wirklich das Pacing-Verhalten wahrscheinlich erklären kann mit bestimmten Vorgängen, die dann im Körper passieren. Also zum Beispiel Laktat. Also das, ja, das sind ja Dinge, die man jetzt, während man da läuft, gar nicht auf dem Schirm hat. Außer natürlich, man ist in der Wissenschaft so tief drin, dass einem das, ne, als Gedanke kommt. Aber sehr faszinierend, wäre natürlich interessant zu sehen, wie das dann auch bei allen anderen Distanzen aussieht oder generell, welche Fortschritte oder Erkenntnisse da in der Forschung noch kommen und man dann daran ableiten kann, wie sich jemand vielleicht in der Zukunft auch beim Pacing verhalten sollte, einfach weil es die körperlichen Gegebenheiten mit einbezieht.
Wenn, Stichwort Zukunft, wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter denken, wenn wir jetzt in mehreren Ergebnissen, also wenn jetzt eine Studie was zeigt, was eine Idee gibt, dann reicht das ja für so eine allgemeine Aussage noch nicht aus. Das heißt, wir brauchen eigentlich mehrere Studien, die das immer wieder zeigen, also replizieren. Aber wenn das so ginge und wenn wir dann auch noch die Wearables mit reinpacken und jetzt stell dir mal vor, du könntest sekundengenau, so wie deine Herzfrequenz, valide deine Laktatkonzentration auf die Uhr packen.
Stimmt.
Wie das Pacing-Verhalten verändern könnte, dass du halt siehst, okay, ich bin jetzt gerade bei 5,7, oh, jetzt bin ich bei 6,4, jetzt nehme ich vielleicht noch mal raus und so. Wenn das ginge, das ist jetzt Zukunftsmusik, das, ich weiß, dass Leute da dran sind, die, gerade wird jetzt so Laktatkonzentration aus dem Schweiß gemessen, aber ich meine, das ist jetzt nicht so unmittelbar wie jetzt, ne, Glucose, ne, oder Herzfrequenz. Da wird das ja auch aus dem Blut noch genommen. Aber wenn das irgendwann kommt und wenn ich das gut und valide auf der Uhr habe, dann würde ich sagen, wird das Pacing nochmal richtig, richtig, richtig spannend.
Ja.
Auch wenn ich natürlich diese, das ist ja dann auch nur eine Zahl, ne? Ich muss ja trotzdem auch gute Entscheidungen treffen, aber das könnte auch im Radsport, ne, wenn wir jetzt an Tour de France denken, Zielsprints und so, also dann wird es nochmal richtig spannend. Da bin ich der Erste, der das gerne untersuchen will.
Ja, bitte.
da geht es dann richtig los. Bin ich mal gespannt.
Ja, faszinierende Vorstellung. Also da bin ich auch ganz gespannt, was da noch in Zukunft kommt. Thema Endspurt hast du gerade schon angesprochen bei der Tour de France. Darüber wollen wir vielleicht auch nochmal reden, bevor wir dann in so ein bisschen Tipps auch nochmal für das Training der Pacing, ja, des Pacings gehen. Wir hatten ja schon gesagt, das wird irgendwie immer wichtiger. In der Wissenschaft ist das auch schon angekommen, ne? Dass dieser Endspurt mehr Bewusstsein bekommt. Warum ist das eigentlich so, dass das irgendwie jetzt so viel mehr im Fokus steht als, weiß ich nicht, vielleicht noch vor 20 Jahren?
Ja, also ich habe noch keine richtig belastbare Studie gefunden, die jetzt zeigt, dass wir immer öfter einen Zielsprint haben. Man könnte jetzt vermuten, dass dadurch, dass die Performance-Dichte, ne, über technische Veränderungen und so weiter in vielen Sportarten, jetzt im Ausdauersport vor allem, immer enger wird, dass dann halt immer mehr Nuancen auch entscheiden. Also wo vielleicht noch vor irgendwie 50 Jahren, so weiß ich nicht, zu Zeiten von Emil Zatopek und oder Zatopek, wie er eigentlich ausgesprochen wird, wenn wir uns da das anschauen, da waren wir ja teilweise irgendwie Minuten vorher irgendwie im Ziel. Und das nimmt ab, ne? Aber ob jetzt zum Beispiel so ein Finishing-Kick über die letzten 200 Meter oder 100 Meter jetzt immer wichtiger wird oder immer häufiger wird, mir kommt es zumindest so vor. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt Amanal Petros nochmal denke, wir haben so mitgefiebert und es, ja, man hätte es ihm so gegönnt, aber es ist halt so ein perfektes Beispiel, dass eben auch vielleicht so Sachen wie Laktatbildungsrate, Sprintvermögen auf dem Level, das wird jetzt für die Zeit nicht super viel ausmachen, aber für die Platzierung, ne, so eine Nasenspitze vorne, was könnte man da vielleicht noch rausholen? Und das finden wir ja schon, also es gibt ja immer mehr Beispiele, die in diese Richtung gehen. Auch die Marathon-Weltrekorde, die jetzt gelaufen wurden, das war ja auch sehr, sehr eng zusammen. Und es ist so eine Vermutung, dass gerade jetzt bei diesen super hochleistungsfähigen Leuten, man weiß ja nicht, was das Rennen mit sich bringt, aber wenn ich in eine Situation komme, wo ich am Ende weiß, okay, jetzt entscheiden die letzten 200, dass ich da dann nochmal die Geschwindigkeit zünden kann, das wäre wahrscheinlich was hilfreich ist. Im Bereich von der Zeit würde ich sagen, macht das dann nicht mehr super viel aus. Aber ja, platzierungsweise kommt es immer mehr und deswegen wird es auch immer mehr untersucht. Wir haben ja auch bei uns in der 5-Kilometer-Studie so einen gewissen Zusammenhang gefunden zwischen maximaler Laktatbildungsrate und dem Finishing-Kick. Da muss man aber sagen, das, was an Streuung jetzt aufgeklärt werden kann, das ist zwar statistisch, wir sagen signifikant, aber wir können von der Streuung, die es gibt, von der Varianz, die in dem Finishing-Kick drin ist, und da spielt ja ganz viel eine Rolle, Entscheidung, das vorangegangene Rennen und so, physiologische Prozesse, da können wir 15% aufklären. Das ist nicht viel. Es reicht, um statistisch bedeutsam zu sein, aber es ist nicht wirklich viel. Das heißt, wir verstehen noch nicht so richtig, was da passiert. Ob es einfach so ist, dass vielleicht auch Leute ihre Unsicherheit auflösen, indem sie merken, ach ja, hups, ich kann ja noch. Und dass es ein Ausdruck ist von, ich hätte vielleicht vorher noch mehr machen können. Das lässt sich hinterher schwer rekonstruieren.
Okay, also man weiß gar nicht so genau, ob der anaerobe Stoffwechsel da jetzt der entscheidende Faktor ist zwischen zwei Personen, die am Ende loslegen.
Wir vermuten das, aber wir brauchen auf jeden Fall noch deutlich belastbarere Daten, um das jetzt wirklich gut beschreiben zu können. Eine sehr geschätzte Kollegin von mir, Katharina Dunst, die ist auch dabei, also hat auch schon ein Stoffwechselmodell online zur Verfügung gestellt, wo man vielleicht auch solche Belastungsformen mal mit simulieren kann. Also sie ist von Hause aus neben der Sportwissenschaft auch Mathematikerin, war jetzt vor kurzem bei uns an der Sporthochschule und solche Sachen könnte man mal simulieren. Welchen Einfluss hat das Pacing oder diese Belastungsart, wenn die Laktatbildungsrate X oder Y ist? Also da passieren schon Dinge, aber da stehen wir bei manchen Fragestellungen noch eher am Anfang.
Okay, ja, also ich meine, ich denke mir immer bei solchen Antworten, ist ja schön, dass man sich dann auf die Antworten freuen kann, wenn sie dann da sind. Ist doch auch langweilig, wenn man jetzt schon alles weiß.
Ja, also Wissenschaft ist nie aus. Also es ist nie richtig, das Buch zu und zu Ende. Das muss man aushalten, dass es irgendwie immer neu ist. Das ist, liegt in der Natur der Sache, dass man immer neue Erkenntnisse macht, die neue Fragen aufwerfen und so bleibt der Ball immer im Rollen.
Ja, richtig. Ja, für die meisten unserer HörerInnen wird ja auch so ein klassischer Schlusssprint nicht so entscheidend sein. Ich denke, die wenigsten von uns, die ja nicht nach Platzierung laufen, außer man ist da jetzt vielleicht doch mal bei einem Volkslauf, ne? Das kann ja auch mal sein, dass man so aus Jux bei etwas Kleinem mitmacht und dann doch am Ende sich battelt. Aber die meisten von uns haben meistens schon eine feste Zielzeit, die sie erreichen möchten und werden natürlich deshalb relativ strategisch an das Pacing rangehen. Trotzdem wäre es ja jetzt interessant zu wissen, wie ich meine Pacing oder mein Pacing-Verhalten verbessern oder optimieren kann. Weil du hast ja schon gesagt, eigentlich im Idealfall bei den längeren Distanzen geht man eh auf ein Even-Pacing. Wichtig ist aber trotzdem, dass man eine Connection hat zum eigenen Körpergefühl. Gibt es Methoden, wie man ja das trainieren kann? Oder ist das dann halt doch alles Erfahrung?
Ich kann mich noch erinnern, vor so gut 10 Jahren hat Steven Seiler, auch ein geschätzter Kollege aus Norwegen, mal so eine Pyramide gemacht, was im Training wichtig ist. Und ganz unten ist Trainingsumfang und Intensität und Intensitätsverteilung. Und relativ weit oben, so das zweithöchste, also das, was dann erst wichtig ist, wenn ich ganz, 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 ganz viele andere Sachen auch dann gemacht habe. Das war so Race oder Pace Training. Also, dass ich eben versuche, mir eine Idee dazu verschaffen, spezifisch auf diese Strecke ein Pace zu finden. Und ich würde sagen, Leistungsdiagnostik ist immer, schwebt ja immer irgendwie über uns. Soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Und die kann helfen, um so eine Idee zu haben, wo ich vielleicht meinen Marathon laufen kann. Ne? Also, wenn ich da eine Analyse habe und dann auch erfahrene Leute sagen, okay, bei der und der Laktatkonzentration und so, dann wird das ja einem abgenommen. Aber ich würde immer auch dazu plädieren, das kann eine Orientierung sein und dass man das immer auch fühlt. Weil im Wettkampf haben wir ja drüber gesprochen, es ist halt super entscheidend, dass ich auch in der Lage bin, das zu fühlen. Und deswegen würde ich immer empfehlen, speziell so, wenn diese allgemeine Vorbereitung gelaufen ist, man schon eine entsprechende Leistungsfähigkeit hat, immer mal wieder wettkampfspezifische Einheiten reinzubringen. Und das ist jetzt sehr unterschiedlich, welche welchen Wettkampf ich vor Augen habe. Wenn es jetzt eher in Richtung Marathon geht, dann sind das sicherlich Longruns, progressive Longruns, wo ich dann vielleicht am Ende nochmal, weiß ich nicht, wenn ich jetzt 25 Kilometer laufe, laufe ich vielleicht 20 oder Halbmarathon eher locker und dann hinten raus mache ich mal unter einer Vorermüdung eine Progression oder vielleicht sogar eine Idee, die ich schon habe als Pace und guck mal, wie sich das anfühlt, unter Vorermüdung das zu laufen. Und ähnlich ist es ja letztendlich auch beim Intervalltraining. Ne? Wenn ich springe jetzt vom Marathon auf 5 Kilometer, ne, weil ja unterschiedliche Leute sicherlich zuhören. Ne, bei den 5 Kilometern kann ich das ja in einem Intervalltraining auch sehr gut eigentlich sehen, weil ich da auch sehr intensiv unterwegs bin und dann eben versuche zum Beispiel die Intervalle eher länger zu machen, die Pausenzeiten kürzer und dann werde ich wahrscheinlich schon relativ nah an dem sein, was ich über 5 laufen will. Also da macht man ja manchmal irgendwie 5 mal 1 Kilometer in einer bestimmten in Race Pace, ne? Und ich würde sagen, das ist eigentlich ein fließender Übergang. Bei klassischem Intervalltraining mache ich ja zum Beispiel 1 Kilometer und dann irgendwie 3 Minuten Trabpause. Dann ist aber der Kilometer auch richtig, richtig, richtig intensiv, wahrscheinlich schneller als die 5. Und ein Pace-Training wäre eher halt, ich laufe die in dem Pace, den ich anstrebe und habe dann eine ganz kurze Pause, vielleicht nur 30 Sekunden und laufe sie dann wieder und baue mir meine 5 Kilometer so zusammen. Und wenn ich solche Einheiten schon intus habe, dann werde ich wahrscheinlich automatisch sehen, ah, okay, in diese Richtung geht's. Aber am Ende entscheidet der Wettkampftag und das Wettkampfempfinden und die Temperatur und die Leute, wie es letztendlich dann aussieht. Aber das wäre meine erste Idee, wie man seinen Grundpace findet. Die Pacing-Strategie ist schon, würde ich persönlich sagen, so eine Typsache. Und wenn ich schon weiß aus vorherigen Sachen, ich neige eher dazu, mich im Außen zu orientieren und bei der Person mitzulaufen und nicht so auf mich zu hören, dann vielleicht eher so. Wenn ich jetzt aber, da ist ein Coach oder ne, eine Trainerin irgendwie hilfreich, wenn ich weiß, ich unterschätze mich vielleicht zu sehr und bin eher so vom Typ, mal gucken und am Ende wird es dann doch viel krasser, dann habe ich vielleicht schon 2 Kilometer verschenkt, in Anführungszeichen. Da kann ich jetzt auch, das kann ich den Leuten nicht so richtig abnehmen. Aber das sind auf jeden Fall die Gedanken, die ich mir machen würde. Weil das ist eben auch so diese, wie gehe ich mit den Signalen um? Na, also ich bin ja überhaupt kein Fan von diesen Gender-Klischees, Männer sind so, Frauen sind so. Ja. Aber es gibt schon Untersuchungen, die in einem Populationsmittelwert zeigen, dass Männer risikobereiter sind und deswegen tendenziell eher positiver pacen. Und LäuferInnen eher nicht so. Aber wie gesagt, das ist eine sehr individuelle Sache. Nur wenn ich schon weiß, ich bin eher so, oh, sollen sie kommen? Ja, dann steht man da am Start. Dann vielleicht ist es so. Und vielleicht muss man dann eher runterregulieren. Und bei anderen dann eher so, nee, komm, das schaffst du. Die Einheit ist top. Ha, meinst du wirklich? Ja, meine ich. Mhm. So, da ist vielleicht auch gut, wenn man so eine Sicht von außen noch hat.
Stimmt, ja. Und diese Erfahrungswerte hat man ja dann vielleicht auch, nachdem man schon mal 1 oder 2 Wettkämpfe auch gelaufen ist. Wenn man jetzt eher an AnfängerInnen denkt, vielleicht muss man auch erstmal 1 Wettkampf gelaufen sein, um zu sehen, ah, ich kann ja doch was, in Anführungszeichen, ne? Oder, oha, ich bin doch, ich lasse mich gut mitreißen, wenn ich dann da auf der Strecke bin und die Leute mir zujubeln.
Ich bin überhaupt kein Freund von dem Satz, irgendwie Wettkampf ist das beste Training. Überhaupt nicht. Ich denke, Training ist das beste Training, aber um zum Beispiel, also der Klassiker ist ja, ich habe irgendwie meinen tollen Wettkampf, lass es ein Marathon sein und dann habe ich vielleicht im Vorfeld noch einen Halbmarathon. Und da so krass unterscheidet sich das dann ja nicht, dass ich schon mal sehen kann, wie so der Ablauf ist. Und das hat man ja oft, dass man so einen Hauptwettkampf hat und vielleicht einen Vorbereitungswettkampf. Und das wäre halt auch unter den Bedingungen, wie du sagst, am Wettkampfort eine Möglichkeit dann zu sehen, eine Reflexion, bin ich vielleicht ein bisschen hart angegangen, beim Hauptwettkampf mache ich es nicht. Das kann auf jeden Fall auch helfen.
Ja, stimmt. Ja, und ansonsten, ne, das Körpergefühl schulen, das wird sicherlich auch durch diese Einheiten, die du schon angesprochen hast, natürlich verbessert. Aber das ist ja dann auch was Wichtiges, was man im Training immer im Kopf haben sollte. So vielleicht auch mal öfter reinhorchen und so, damit man dann am Wettkampftag auch gute, nenne ich es jetzt mal, Entscheidungen trifft. Also wie reagiere ich auf Hitze? Was ist jetzt wirklich die Hitze? Was ist vielleicht, wenn es dann heiß ist an dem Tag, ne? Oder was ist eher vielleicht das neue Gelände? So welcher Faktor vielleicht ruft auch was in mir hervor? Das ist natürlich dann auch was, was mit der Erfahrung immer leichter wird und am Anfang schon schwerer fällt. Und denkst du, dass man durch ein bisschen weniger auf die Uhr gucken dieses Körpergefühl eher schult oder dass es auch andersrum nach hinten losgehen kann, weil deine Anekdote von vorhin hat ja zum Beispiel eher gezeigt, dass man das, also dass genau auch der gegenteilige Effekt eintreten kann.
Ja, also ich habe immer noch ein ambivalentes Verhältnis zu den Uhren. Ist ja im Grunde genauso wie im Alltag AI nutzen. Ich kriege ein Ergebnis, aber was mache ich damit? Wenn es mich zum Nachdenken anregt, Und ich reflektieren kann, ja, aber wenn ich das als Abkürzung nehme, um nicht in mich reinzufühlen, dann ist es vielleicht eher schlecht. Also ich kenne beides. Ich kenne Leute, die sagen, die selbst bei der Tour de France, wo es ja wirklich um super viel geht und wo du ja Leistung messen kannst, sagen, sie fahren ohne Powermeter. Mhm. Also wo du das ja alles steuern kannst, du kannst es ja perfekt mechanisch super gut, reliabel abbilden und sie sagen, nee, das gibt es im Laufen sicherlich auch. Ich persönlich finde immer so einen guten, reflektierten Umgang gut, dass ich eben mir, das ist ja eine gute Quelle und dass ich sie mir dann hole, wenn ich das Gefühl habe, so, hä, bin ich jetzt irgendwie, ne? Also das war bei mir ja bei dem Marathon auch so, dass ich dachte so, hä, ist irgendwie meine Uhr falsch oder ne, so. Nee, ich fühle mich einfach ziemlich gut. Kann ja auch mal nicht so sein. Ist oft genug ja im Training so, dass man denkt so, oh Gott, vier, oh irgendwas so. Ja. Und ja, ich finde, man sollte diesen eigenen Konsum oder diesen Umgang mit den Uhren sehr individualisiert beobachten, wie es mir damit geht, wie ich darauf reagiere. Da kann ich jetzt keine Pauschalaussage treffen, weil ich kenne Leute, die das sehr auf die Uhr basieren und trotzdem ein gutes Gefühl haben. Ich würde nur davor warnen, sich nur auf die Uhr zu verlassen. Ja. Aber wenn es Leuten hilft, die Uhr komplett wegzulassen, auch fair.
Ja. Ja, auf jeden Fall ist, denke ich, auch eine individuelle Sache. Muss man dann auch selber gucken. Ist es eher eine Schwachstelle von einem oder ist es etwas, was man gut nutzt, um auch Daten einfach auszuwerten und dann seine Schlüsse daraus zu ziehen? Aber so, ich kann so oder so sich ausspielen, wie bei so vielen Dingen, ne? Also, dass das Ganze ja dann doch irgendwie eine Individualität hat, konnten wir heute, glaube ich, ganz gut raushören. Man könnte denken, es gibt so die eine Pacing-Strategie für alle, aber so ist es ja dann doch nicht, ne? Also irgendwie hängt es doch mit der Persönlichkeit zusammen, es hängt mit dem Körpergefühl zusammen. Es ist komplex. Es ist auch wirklich eine Form, eine Kunstform, finde ich, die man im Laufe der Zeit erst so richtig erlernt, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist schön zusammengefasst. Es gibt Leitplanken, so ähnlich wie beim Training auch. Es gibt Leitplanken, was man machen könnte, sollte, und dann reagieren Leute individuell, weil unser Körper einfach aus so vielen Zellen und Systemen besteht, die im Training beeinflusst werden. Jetzt haben wir aber, wenn wir 2 Stunden am Tag trainieren, noch 22 Stunden, die wir mit anderen Sachen zu tun haben. Und so ähnlich ist es beim Pacing auch. Das ist quasi, es fängt schon vor dem Wettkampf an. Im Wettkampf passieren Prozesse. Und weil unser System einfach so unterschiedlich ausgekleidet ist, gibt es nicht die Pauschalantwort. Ich glaube, dieses Modell, wenn man da nochmal reinhört, und so das Gefühl hat, ah, okay, das sind alles Dinge, die mit reinbringen, die mit reinspielen und die ich wahrnehmen, beeinflussen kann. Das ist auf jeden Fall gut. Und da kann man, glaube ich, auch, wenn man neu ist jetzt im Laufbusiness, relativ schnell so ein Gefühl entwickeln. Aber also ich laufe jetzt seit 2007. Also, oh, ich habe nächstes Jahr 20-Jähriges. Das gibt's ja gar nicht. Ne, mal mehr, mal weniger, aber ja, ich konnte dir eigentlich immer sagen, ob es gepasst hat oder nicht. Mein persönlicher Geheimtipp fürs Training, aber das ist jetzt eher ne, anekdotisch, wenn ich Intervalle gemacht habe, meist auch so mehr Minuten Sachen, dann habe ich manchmal versucht, rauszufinden, okay, wann kann ich jetzt den Sprint anziehen? Sagen wir mal, ich mache irgendwie Kilometerintervalle, dann habe ich, weiß nicht, davon 5, 6 gemacht und beim letzten, da habe ich dann gesagt, okay, jetzt ist, das ist der letzte Kilometer meines Rennens, was ich haben will. Und den habe ich dann wirklich auch so gemacht, dass ich halt ne, diesen Zielsprint mit eingebaut habe und ich konnte dir dann danach immer sagen, zu früh. Okay. Kleines bisschen zu früh. Man kann sich natürlich das ganze Rennen und sich viel mehr Zeit damit verbringen, insgesamt besser zu werden. Ne? Aber mir hat das immer das Gefühl gegeben, dass wenn ich einen Zielsprint mache, dass ich dann genau weiß, wie ich jetzt die Geschwindigkeit exponentiell steigen kann. Das ist, also dieses Gefühl habe ich über die ja, fast 2 Jahrzehnte immer wieder versucht zu entwickeln. Und das kann man mal einstreuen. Aber dazu gibt es keine Studien und es ist nichts belegt dazu. Aber das hat mir auf jeden Fall immer ein gutes Gefühl gemacht, weil ich dann in einem vorbelasteten Zustand schon sehe, ne, wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist die Ziellinie, ne, und dann reflektieren, vielleicht ein bisschen früher, höher und nicht am Ende so schnell hoch. Das kann man ausprobieren. Aber das ist ja wirklich für die Leute, die sagen, ich will den Zielsprint haben. Da gibt es natürlich einige Sachen, die einen vorher schon schneller machen.
Richtig, ja. Also diese Tempohärte beim Zielsprint, ein spannendes Thema. Kann man natürlich reingehen. Ich kann mir auch vorstellen, was ja auch so ein bisschen das Fazit ist, dieses so flexibel bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass sich das auch generell auf ein Laufleben, ein Läuferinnen- oder Läuferleben auch beziehen lässt. Dass man vielleicht auch im Laufe seiner Erfahrungen und seiner Zeit andere Strategien entwickelt oder dass sich das nochmal ändert, ne? Dass man irgendwann so sicher ist, dass man sich den Zielsprint zum Beispiel zutraut, obwohl man sonst ein Even Pacing macht und dass das dann was ist, ja, wo man sich sicherer fühlt, wenn man einen guten Tag hat, dass das auch eine Sache ist, die einfach sehr abhängig davon ist, wie man sich selber entwickelt, was man für unterschiedliche Distanzen zwischendurch gemacht hat oder auch nicht gemacht hat. Ne? Also da, glaube ich, spielt viel mit rein. Aber danke auch nochmal für den Tipp am Ende. Den nehme ich mir auch mal mit. Und unsere HörerInnen sind natürlich very welcome, das auch mal zu Hause auszuprobieren und uns dann im Idealfall Feedback zu geben, wie es für sie funktioniert hat. Ja. Super schönes Thema, Olli. Mega Folge, mega Thema. Danke, dass du das Ganze so ausführlich und gleichzeitig aber auch so verständlich rübergebracht hast. Vielen lieben Dank, hat mir großen Spaß gemacht.
Das freut mich sehr zu hören und danke für die Einladung und ich hoffe, dass es auch für die Hörerinnen und Hörer ja etwas für das nächste Pacing-Verhalten gebracht hat. Also ja. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Ja, der erste Schritt ist ja auch immer wirklich dieses Verständnis entwickeln. Und ich habe das Gefühl, dass ich Pacing jetzt wirklich auch besser verstehe und daraus dann meine Schlüsse ziehen kann. Und ich hoffe natürlich, dass es unseren Hörenden auch so geht. Ich freue mich ja immer, wenn du bei uns im Podcast zu Gast bist. Und das Schöne ist, man kann dich aber auch außerhalb unseres Formats hören. Deshalb gib doch gerne nochmal durch, wo unsere Community dich wann und wie und wo finden kann.
Ja, nachdem ich jetzt sehr, sehr viel geschrieben habe in letzter Zeit, werde ich in den nächsten Monaten auch wieder mehr bei Exercise Inside Out machen. Mein Videopodcast, wo ich verschiedene Gäste einlade, aktuelle Paper einlade und jetzt habe ich auf jeden Fall wieder mehr Zeit und mehr Lust und schon die nächsten Aufnahmen geplant. Also da wird es in der nächsten Zeit mehr geben zu verschiedenen Themen. Und ja, das findet ihr auf YouTube unter OJ Quit oder wenn ihr meinen Namen sucht oder auf Spotify oder wie man so schön sagt, auf allen gängigen Plattformen, Exercise Inside Out. Das wird es auf jeden Fall geben. Und wer sich für Beats interessiert, ich mache jetzt auf Instagram, weil ich einfach zu wenig Musik mache und das kann eigentlich nicht sein, dass meine Sampler irgendwie nur im Hintergrund stehen. Die werden jetzt auch vor die Kamera geholt. Ich mache jetzt immer jeden Tag meine Challenge. Daily Beats, immer so einen kurzen Short irgendwie zu neuen Beats. Also falls ihr daran Interesse habt, dann einfach Instagram at OJQuit.
Ja, da habe ich schon ein bisschen was in der Story gesehen. Das fand ich auch sehr, sehr nice, ja.
Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, ich brauche einfach dieses, ich muss es jeden Tag machen, damit es passiert. Und nimm das jetzt als Erweiterung meiner Morgenroutine.
Ja, ich meine, Sport und Musik ist eine wunderschöne Kombination. Deshalb viel Erfolg auch dabei weiterhin. Ja, ich packe auf jeden Fall alles, was du angesprochen hast, nochmal in die Shownotes. Und damit sind wir raus für heute. Danke auch an euch da draußen fürs Zuhören ganz bis zum Schluss. Folgt uns gerne rein, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt uns doch mal in die Kommentare, was eure liebste Pacing-Strategie ist. Und damit hören wir uns nächste Woche wieder. Passt auf euch auf und keep on running.